Talk, der Pro Wrestling Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 265. Heute blicken wir zurück auf 20 Jahre SmackDown. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und natürlich zu so einer großen Ausgabe brauche ich hier auch entsprechend große Belegschaft. Deswegen ist auf der einen Seite der Michael Shaggy Schwarz dabei. Wunderschönen guten Tag.
Wunderschönen guten Tag. Ich kann es mir nicht verkneifen. Er braucht nicht nur große Belegschaft, er braucht auch große Menschen um sich herum.
Trotzdem habe ich den David Kloß von MannTV auch hier eingeladen. Wunderschönen guten Tag.
Ich bin dafür pleite. Hallo.
Also Shaggy, deine Prämisse hier hinter hat schon mal nicht funktioniert, aber schön trotzdem, dass du dabei bist hier im Land der Hobbits.
Zumindest ein Großer ist ja auch dabei, das ist ja auch okay. Und trotz allem schaue ich nicht auf euch hinunter und wollte ja auch darüber gar keine Witze mehr machen, deswegen Thema beendet. Ich freue mich sehr auf die heutige Ausgabe.
Ja, und die heutige Ausgabe ist auch eine besondere Ausgabe, weil wie schon die letzte Ausgabe von Headlock Cross Radio Nukular ist die Ausgabe hier auch unterstützt von den Freunden von 2K und WWE 2K20. Ihr wisst, das neue Wrestling-Spiel erscheint am 22. Oktober für PlayStation 4 und Xbox One und natürlich auch für PC und mit ganz viel Wrestling-Stuff einfach. David, was gibt's denn da unter anderem? Ich weiß, du bist auch jemand, der die letzten Teile auch gern gespielt hat.
Auf jeden Fall. Ja, dieses Jahr ganz besonders, weil es gibt die Women's Revolution, und zwar im Showcase-Story-Modus. Da kann man halt die größten Momente von Charlotte, Becky Lynch, Bayley und Sasha Banks nachspielen. Und etwa auch der Moment, wo Charlotte gegen Asuka bei WrestleMania kämpft. Das ist schon sehr cool.
Genau, und wir haben natürlich auch dann mit Becky Lynch zum ersten Mal dann auch, also andere Damen waren auch schon auf dem Cover, aber jetzt hier wirklich so als Coverstar ist sie eben auch dabei, an der Seite von Roman Reigns. Ja, und Shaggy, was gibt's da noch so, was man vielleicht beachten sollte? Es gibt da ja verschiedene Editionen.
Es gibt verschiedene Editionen, auch erneut wieder, da freue ich mich auch besonders drauf. Ich bin ja auch so ein Sammler und ich bin großer auch Fan der 2K-Reihe, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich könnte, glaube ich, einen ganzen Podcast darüber reden. Ich freue mich sehr auf das neue Spiel. Ich glaube, das wird wieder noch Stufe nach oben gehen. Und die Edition, die du meinst, ist sicherlich die Deluxe-Edition. Da hat man spielbare Charaktere, die in normalen Editionen zum Beispiel nicht hat, neben ganz vielen anderen Specials. Aber da freue ich mich ganz besonders auf China. Die wird endlich mal im 2K-Spiel vertreten sein. Das wird schon cool. Also China wird endlich mal so ein bisschen gewürdigt. Es wird eh in der Geschichte der WWE zu wenig gewürdigt, meiner Meinung nach. Und ist sie bei 2K dabei. Aber es gibt auch noch die Collectors Edition. Da sind all die ganzen Specials, die man in der Deluxe Edition dabei hat. Nebenher aber noch andere coole Sachen, wie jetzt zum Beispiel Ringschürzensammlerstück. Also ein exklusives, wirklich original SmackDown Ringschürzenstück wird bei der Edition dabei sein, bei der Collectors Edition. Ebenso wie Autogramme von Kurt Angle, Rey Mysterio und Edge. Und ich werde auf jeden Fall zu der Collectors Edition greifen. Und da freue ich mich schon drauf. Am 22. Oktober, du hast es schon gesagt, ich bin hot.
Ja. Genau das. So, genug der Werbung an dieser Stelle. Schreiben wir doch einfach mal zur Tat, weil 20 Jahre SmackDown ist natürlich jetzt nicht ganz richtig. Also wenn man jetzt den Piloten nimmt, der ist natürlich schon im April 1999 erschienen. Die allererste offizielle Ausgabe ist dann Ende August 1999 gelaufen in den USA. Aber trotzdem glaube ich, das passt schon ganz gut, wenn wir jetzt hier auf 20 Jahre SmackDown zurückblicken. Und deswegen ist wie immer meine erste Frage ein bisschen globalerer Natur. Shaggy, wenn du an SmackDown denkst, was sind denn dann so, weiß ich nicht, Geschichten, Momente, Wrestler, an die du denken musst?
Ah, da gibt es viele Momente und Wrestler, natürlich an The Rock namensgebend für die Sendung, aber ganz besonders denke ich an eine Sache, wo ich hoffe, dass sie bei der diesjährigen 20-jährigen SmackDown-Jubiläum, das heißt, also die Fall sind ja noch später dran als wir, im Anfang Oktober dann auf Fox laufen wird, also wir sind näher dran, sagen wir so. Da wird es meiner Meinung nach, und ich stelle jetzt das in den Raum, die Rückkehr geben von etwas ganz Wichtigem, was nur bei SmackDown war, und ich wette eine Kiste Bier drauf, dass das passieren wird, und zwar kommt zurück die große SmackDown-Faust. Wenn ich an SmackDown denke, denke ich an die Faust auf der Stage, und ich glaube, die wird bei Fox zurückkommen.
Ja, das ikonische Bühnenbild. Dieses Set wurde natürlich benutzt vom 16. August 2001 bis zum 18. Januar 2008. In der Anfangsphase, da hatte SmackDown noch ein etwas anderes Set. Das war so mit, ja, wie soll man das sagen, mit so runden Bögen und auch mit einer runden Leinwand daneben. Also ganz deutlich was anderes. Wir haben ja auch schon mal einen SmackDown-Podcast gemacht. Da waren, glaube ich, damals Kai und Chris dabei. Da spielte auch die Faust eine sehr große Rolle, weil das einfach ganz viele so im Kopf behalten haben als Bühnenbild. David, was fällt denn dir so spontan zu SmackDown ein?
Dass ich echt Shaggy manchmal hasse, weil das mit der Faust wollte ich auch sagen. Vor allem, ja, die Stages, die waren halt komplett verschieden. Bei War gab's halt einfach diese große Leinwand und dann die Rampe. Und SmackDown war halt auf dem Boden, aber mit dieser riesigen Faust darüber. Die hätte ich auch gerne wieder zurück. Woran ich denke, wenn ich an SmackDown denke, dann ist es vor allen Dingen, dass der Brand anders war als War. Ich habe primär immer War geschaut, aber bei SmackDown gab's eigentlich immer das technische Wrestling und auch andere Gesichter. Und dabei denke ich vor allen Dingen an die Zeit, wo Undertaker und Batista den Brand getragen haben wie sonst was.
Ja, das ist natürlich auch ein gutes Stichwort hier. Ne? Wir haben immer da andere Stars irgendwo gehabt. Es wurden auch Stars bei SmackDown geboren eigentlich. Wir haben die SmackDown 6 zum Beispiel natürlich so als das Aushängeschild der Brand eine ganze Zeit lang eben gehabt. Später auch Leute wie ein Edge haben die Brand getragen. Du hast richtig angesprochen, Undertaker, Batista, Rey Mysterio muss man da nennen, Eddie Guerrero. Auch ein JBL irgendwo, ne, mit seinem Kabinett und auch merkwürdige Stables muss ich da immer wieder dran denken. Also nicht nur merkwürdige, sondern auch dominante Stables, eine La Familia zum Beispiel. Wir haben die GMs gehabt mit einem Teddy Long, ne, noch ein Tag Team Match hinten dran, eine Vicky und Guerrero.
One on one against the other. Nicht zu vergessen.
Genau das. Ich habe jetzt bei den Recherchen auch erstmal mich wieder daran zurückerinnert, dass wir sogar einen Booker T als General Manager von Raw gehabt haben. Ich habe es komplett verdrängt gehabt, sage ich ganz ehrlich.
Also und er war auch der King dort.
Er war auch der King, das auf jeden Fall. Aber er war auch GM und ich weiß nicht, irgendwie so meine Erinnerungen an Booker T sind eh immer nebulös. Also von daher, ja, passt das schon so ganz gut. Aber wie gesagt, 20 Jahre gibt's SmackDown schon. Und vielleicht starten wir dann hier einfach mal mit den Unterschieden, weil ihr habt es ja gerade beide so ein bisschen angerissen, dass wir hier ja mit Raw und SmackDown immer zwei große Shows gehabt haben. Auch farblich natürlich klar voneinander immer getrennt. Ne? Raw die rote Brand und SmackDown die blaue Brand. Aber, muss ich eben dazu sagen, durch die Brand-Extension, die es ja zum ersten Mal ja im März 2002 gegeben hat, die dann eben im August 2011 geendet ist, diese Zeit, in der quasi Raw und SmackDown wieder eine Brand hatten, also ich finde, das hat ja schon das Produkt deutlich verändert. Shaggy, wie hast du das damals gesehen? Weil ich fand eben, dass man während dieses Brand-Splits, da hat man schon immer das probiert, irgendwie da das Beste aus dem Roster rauszuholen, aber mir ist das jetzt auch wieder in der Recherche aufgefallen, in dieser Zeit, wo wir nur quasi ein übergeordnetes WWE-Programm hatten zwischen 2011 und 2016, das hat SmackDown nie besonders gut getan, oder wie siehst du das?
Ja, also während des Brand-Splits hatte SmackDown ja auch immer so ein eigenes Gesicht, eigene Superstars, die auch wirklich wichtig waren und es auch mehr oder weniger gut geschafft haben, das Brand zu tragen. Wir haben es gerade erwähnt, den Undertaker und Batista, aber auch so Leute wie Edge oder so, die auch immer im Rampenlicht standen oder auch andere Superstars, die exklusiv für SmackDown damals waren. Das war schon eine coole Zeit, aber während kein Brand-Split war, war SmackDown ganz klar immer die B-Show neben Raw. Da hat man Dinge aufgewärmt, die bei War schon mal waren, hat die Geschichten nur minimal weitergeführt und man hat immer dann auf Raw gewartet, wo dann die großen Bangs waren, während bei SmackDown wirklich nur die Geschichten weitererzählt wurden, größtenteils.
David, warst du damals warst du ein SmackDown-Guy oder warst du ein Raw-Guy?
Ich war ganz klar War-Guy. War einfach.
Warum hab ich dich eingeladen? Verdammt!
Ja, es war. Moment. Aber irgendwann bin ich echt übergeswitcht zu SmackDown, muss ich zugeben. Irgendwann war SmackDown für mich unterhaltsamer, das war so relativ kurz vor dem Split. Mhm. Man muss ja dazu sagen, Paul Heyman war ja auch verantwortlich bei SmackDown anfangs vom Booking oder vom Directing.
Moment, ganz kurz, muss ich hier ganz kurz reingrätschen, damit nicht irgendwelche Unklarheiten aufkommen. Paul Heyman war Leadwriter bei SmackDown von Juli 2002 bis Februar 2003 und hier hat er sogar ja bessere Quoten gezogen. Also SmackDown hat bessere Quoten gezogen. In den Ratings waren sie vorne. Sie haben mehr Merchandise verkauft und haben auch mehr Publikum gezogen. So, also das hat dann schon da ganz gut funktioniert. Später war Paul Heyman ja auch noch General Manager, also hatte eine On-Air-Rolle gehabt. Aber das ist jetzt egal, deswegen du weiter.
Und das hast du gemerkt. War für mich immer die Show, wo vor allen Dingen die großen Gesichter waren, klingt jetzt natürlich abwertend, aber ist nicht so gemeint, sondern da waren halt primär die Stories oder halt auch die großen Riesen, selbst wenn es bei SmackDown halt später Great Khali so gab. Aber bei SmackDown war das eher, es fühlte sich anders an. Es gab eine andere Art Wrestling. Ich fand auch, da gab es deutlich mehr technisches Wrestling oder schnelleres Wrestling. Und da kam es halt weniger auf Muskelmasse an als bei War. Ich weiß, das klingt komisch, aber es fühlte sich halt so an für mich.
Das ist ja generell so ein bisschen der Tenor, dass SmackDown war immer so ein bisschen mehr die Wrestling-Show und Raw war eher so die Sports-Entertainment-Show, sagen wir es jetzt einfach mal so. Ich glaube, dass durch die gesamten 20 Jahre kann man das, glaube ich, so nicht durchziehen, aber das ist eben wirklich so eine Geschichte, die ganz vielen Leuten eben auch, ich glaube, da hängen auch die SmackDown Six noch mit dazwischen und diverse andere Talente, die da eben noch mit bei SmackDown dem Ganzen den Stempel aufgedrückt haben, dass man so diesen Hintergedanken hat. Und ich würde sagen, dann springen wir doch einfach mal zurück quasi zu den Anfängen von SmackDown, nämlich wie ist das Ding eigentlich entstanden? Und Shanky, du hast gerade ja schon gesagt, der Namensgeber war The Rock damals, ne? Lay the SmackDown, einer seiner Catchphrases. Also was war denn eigentlich SmackDown ursprünglich gedacht?
Ja, SmackDown war eigentlich ursprünglich als Gegenstück zu Thunder, das die WCW als zweite Show herausgebracht hat, neben Nitro damals, auch relativ erfolgreich. Man wollte da auch ein Gegenstück stellen und hatte sich dann auch das SmackDown als den Namen ausgesucht nach der Pilotsendung, die du erwähnt hattest. Im April ging es ja dann im August auch richtig los. Aber ganz kurz nochmal, lass uns nicht vergessen, wir haben ja auch schon mal ein SmackDown, haben wir schon mal gehabt, wie du es gesagt hast, da haben wir sowas wie die SmackDown 6 auch schon erwähnt, weil du vielleicht wissen einige Hörer gar nicht, wer die SmackDown 6 sind. Vielleicht sagst du das nochmal ganz kurz, für die, die es noch nicht wissen.
Edge, Rey Mysterio, Kurt Angle, Chris Benoit, Chavo Guerrero, Eddie Guerrero.
Genau, so, jetzt habe ich sie. Das waren die sechs, die damals eine Zeit lang SmackDown getragen haben und auch Fäden zwischen den einzelnen Leuten die ganze Zeit SmackDown beherrscht haben. Deswegen, dann sagt man da auch SmackDown 6. Nur das nochmal ganz kurz für die, die es jetzt gerade nicht wussten.
Genau, also wer quasi hier den kompletten Roundup haben möchte, im anderen Podcast sprechen wir sehr viel über so ein bisschen Top-Listen-mäßig, also die größten Matches, die größten Momente, die größten Superstars. Das ist Ausgabe 202 mit Chris, Kai und mir. Schaut da oder hört da für mehr gerne nochmal rein. Wir werden jetzt hier so ein bisschen versuchen, so ein paar Momente aufzudröseln und auch so ein paar ja besonders geschichtsträchtige Augenblicke sowie so ein bisschen die Entwicklung der SmackDown-Brand hier anhand einiger, ja, wie soll man sagen, einige Augenblicke oder einiger Shows hier festzumachen. Und Shaggy hat es gerade eben schon gesagt, es war, also natürlich im ursprünglichen Sinne ist SmackDown ein Kind des Monday Night Wars, wie du gerade eben schon richtig erwähnt hast. Ne? Es sollte ein Gegenstück zu WCW Thunder sein und war sogar ursprünglich, das hat auch der gute Bruce Pritchard später in seinem Podcast Something to Wrestle offenbart, es sollte ursprünglich eigentlich eine reine WWF Divas Show sein. Und das, ja, und ich meine, gut, es hat, David lacht, es hätte aber eigentlich ganz gut zur damaligen Zeit gepasst, oder? Also so eine bisschen Fleischbeschau und so. Es war die Attitude Era über zwei Stunden. Sagen,
es wäre halt keine Wrestling-Show geworden, es wäre halt eher eine Sexy-Show geworden. Was ich aber ganz lustig finde, dass eigentlich WWE den Spieß umgedreht hatte in Monday Night War, weil damals hat ja die WCW als Pendant zu War Nitro gebracht, extra auch sogar einen Namen gefunden, der halt ähnlich klang, damit die Leute übergezwitcht sind. So, dann gab's Thunder. Und dann macht WWE quasi dasselbe, nur umgekehrt. Kontert. Und auch mit dem Blau. Ich glaube nicht, dass das so viel Zufall ist, weil Thunder hatte auch eine bläuliche Farbgebung.
Wahrscheinlich nicht. Shaggy, ich glaube, du wolltest was sagen.
Ich wollte nur sagen, dass ich der Einzige bin, der wahrscheinlich ehrlich ist und sage, dass wenn es die reine Divas-Show gewesen worden oder geworden wäre, wäre es sicherlich meine Nummer 1 Wrestling-Show geworden. Das traut ihr beide euch nicht zu sagen, weil ihr denkt, das kommt nicht so an, aber ich bin ja mal ehrlich.
Wir denken nur weiter. Wir denken einfach daran, dass wir dann Jerry Lawler die ganze Zeit hören müssten, weil der sowas moderiert und dann hörst du nur, wie er dann die ganze Zeit geifert.
Ja, aber dafür habe ich mir jetzt in Vorbereitung auf den Podcast die Pilotsendung mal angeschaut, so ein bisschen so mal reingeschaut und da kommentieren ja tatsächlich Michael Cole und Jim Cornette. Das ist auch irgendwie eine seltsame Mischung gewesen damals.
Ja, also die erste Show dann am 26. August oder die quasi die allererste Pilotfolge?
Die allererste Pilotfolge, die Pilotfolge. Okay. Ja, am 26. August war Jim Cornette nicht mehr am Mikrofon. Ja,
wollte ich gerade sagen.
Warum bloß?
Man weiß es auch nicht. Ne? Also, weil der eigentliche, also die erste Episode war ursprünglich so als Special geplant, die erschien dann am 29. April 1999, ne? Noch mit dem Raw-Set auch und Shaggy hat es gesagt, hat eben auch mit anderen Kommentatoren und der eigentliche Startschuss, so der offizielle Startschuss, das gilt eigentlich, ist der 26. August 1999, muss man aber sagen, dass es damals natürlich noch nicht live gewesen ist, sondern das kam erst sehr, sehr viel später, sondern es wurde ja immer noch vorweg aufgezeichnet, wurde sehr oft, jetzt zumindest in der Zeit, wurde es dann eben am Dienstag getaped und am Donnerstag ausgestrahlt Und man hat mit dieser neuen Show dann eben bei WWE, beziehungsweise WWF damals noch, sehr gute Quoten gefahren, was dann dafür gesorgt hat, dass WCW Thunder relativ bald, man muss natürlich auch dazu sagen, 99 ist natürlich die WCW schon sehr auf dem absteigenden Ast gewesen, aber WCW Thunder wurde dann auf den Mittwoch verschoben, damit man überhaupt noch eine Chance gehabt hat.
Ein kleines Eingeständnis auch, dass man da den Krieg schon verloren hatte. Und das Interessante bei SmackDown ist aber auch, dass SmackDown ja im Gegensatz zu Raw, das ja immer montags lief, sehr oft nicht nur den Sender, sondern vor allem auch den Sendeplatz oder Sendezeit verloren hat. Es war ja jetzt nicht dann, irgendwann war es ja dann auch jetzt aktuell dienstags, jetzt bald ist es wieder freitags, damals auch am Freitag gewechselt. Das wechselt ja auch ständig hin und her.
Genau das. Also während Raw immer eigentlich diesen Montagsplatz inne hatte, ist SmackDown immer stark abhängig davon, auf welchem Sender sie gerade gewesen sind, sind sie hin und her geswitcht. Und wenn man sich so in die SmackDown-Historie einarbeitet, dann sieht man, dass SmackDown inzwischen bei 5 verschiedenen amerikanischen Sendern gewesen ist. Das war einmal UPN, das war von 99 bis 2006. Dann bei The CW, das war von 2006 bis 2008. Ich sage es ganz grob, damit wir nicht komplett mit Zahlen hier durcheinander kommen. Dann waren sie bei My Network TV, das war von 2008 bis 2010. Bei Sci-Fi waren sie natürlich auch und da sogar 5 Jahre lang von 2010 bis 2015. Und bis aktuell ja auch noch, abhängig davon, wann ihr diesen Podcast hört, sind sie ja beim USA Network und das war eben dann von Anfang 2016 bis Anfang Oktober 2019, bevor sie dann eben nach Fox wechseln. Ne? Das wird ja auch dann kommen. Und David, was sind eigentlich deine Erwartungen, wenn jetzt SmackDown zu Fox geht? Glaubst du, da gibt's den großen Knall?
Ich weiß es nicht. Nee, das ist momentan total schwer zu sagen. Eigentlich müsste es halt was Großes geben, was Impact hat, aber ich habe gerade nicht das Gefühl, als wenn man an was Großem arbeiten würde im Hintergrund.
Das ist eben die Frage, ne? Shaggy, glaubst du, dass man da die große Revolution jetzt auf einmal erwarten wird, gerade im Hinblick auf All Elite Wrestling, die ja auch dann in derselben Woche ja quasi an den Start gehen? Glaubst du, da passiert was Revolutionäres?
Ja, man wird es, also klar plant man das, ist, alles andere wäre natürlich Quatsch. Man wird was Großes auf jeden Fall auffahren wollen. In der ersten Woche ja 20 Jahre SmackDown, direkt danach auch dann der Draft oder Brand Split oder wieder Neueinführung oder wie man es dann auch immer nennen mag. Und klar wird man versuchen, eine große Revolution wieder zu starten. Und ich habe ja schon mal gesagt, dass ich glaube, dass man es, also man muss es eigentlich mindestens die 3,5, wenn nicht sogar die 4 Millionen erreichen. Das wäre, alles andere wäre in der ersten Woche schon ein Eingeständnis, dass es sicherlich nicht so richtig groß werden kann. Werden wir sehen, ob das wirklich letztendlich so ist. Und es ist Fox, wie du gesagt hast, Fox ist bisher der größte Sender, auf dem SmackDown dann ausgestrahlt wurde. Da ist schon einiges erwartet. Nicht Vox, gell? Vox, dann wird's ja nach Shopping Queen laufen, aber wäre vielleicht auch nicht so schlecht. Aber Vox ist quasi der größte der bisher genannten Sender und da muss man einfach, da muss man Großes auffahren, da muss man wirklich versuchen, die 4 Millionen zu erreichen. Alles andere wäre wirklich nicht so gut, sagen wir es mal so.
Das Problem, ich habe eher die Sorgen, dass man vielleicht eher auf größere Namen setzt, um da einen Peak zu haben, anstatt jetzt irgendwie auf einen dicken Shocking-Moment.
Das wird man sehen, ja, ne?
Ich glaube, man muss beides machen.
Man muss auf jeden Fall beides machen. Ja. Und es gab ja auch bei SmackDown genug Shocking Moments, also so ist es ja nicht.
Genau, da werden wir gleich auf jeden Fall noch ein paar natürlich hier ansprechen. Ich glaube auch, dass man da schauen muss, dass man nicht nur diese Nostalgia-Wave irgendwie reitet, was wir jetzt hier in der Vergangenheit gehabt haben. Jetzt auch in der letzten Woche, wir hatten einen Steve Austin, wir hatten nochmal einen Undertaker. Ich glaube, dass das zwar so als Startschuss die alten Fans nochmal irgendwie an Fox ranholen wird, aber das kann es eben nicht langfristig sein, sondern langfristig muss eben das Ziel sein, wir müssen unsere eigenen Leute, unsere aktuellen Leute, die müssen wir eben etablieren und dafür braucht es Geschichten, es braucht eine Aufmerksamkeit, ich glaube, die kann Fox generieren, ich glaube auch, dass da gerade in den USA viel im Marketing investiert wird und wir brauchen einfach ja diese Momente, die einfach eine Wrestling-Show so besonders machen, das ist doch genau das, was wir uns wünschen, wir wollen die Charaktere, wir wollen die Geschichten und wir wollen die Emotionen, das hat zuletzt ein bisschen gefehlt, machen wir uns da nichts vor, also ne, WWE hat es sehr oft nicht geschafft, die großen Charaktere und die großen Augenblicke zu erzeugen. Schauen wir mal, ob das jetzt ein Schritt in die ja glorreichere Zukunft wieder ist und ob man vielleicht auch mit dem Wechsel zu Fox so aus dem Tief, was man die letzten Jahre sich selbst geschaufelt hat, ob man da wieder ein bisschen besser rauskommt. Ich bin sehr gespannt.
Kurz mal eine Frage reingegritscht, weil du sagst, du bist gespannt. Ich bin auch gespannt, und zwar frage ich mich, damals, wir haben jetzt 20 Jahre SmackDown hat halt immer eigentlich ein gewisses SmackDown-Gesicht, also irgendwelche Wrestler, die halt für SmackDown standen. Seht ihr da gerade irgendeinen Wrestler, wo ihr sagt, okay, das wird das Face während der Fox-Zeit für SmackDown?
Also ich meine, in der jüngeren Vergangenheit würde ich eben sagen, dass ein AJ Styles das Gesicht von SmackDown natürlich gewesen ist.
Das war auch das Haus, was er gebaut hat.
Witzig, aber es war er doch einfach. Ja. Also er hat den Titel wirklich lang getragen und hat dem Brand auch wirklich seinen Stempel aufgedrückt, finde ich. Und das hat er gut gemacht. Ist natürlich eine gute Frage, wer jetzt da quasi die Fackel übernehmen könnte. Ich weiß es gerade gar nicht. Shaggy, hast du da einen Kandidaten im Auge? Ich meine, so ein Aleister Black wäre natürlich schon geil, kann ich mir aber irgendwie schwer vorstellen.
Wäre schon geil, aber man braucht ja da schon auch einen großen Namen. Also man wird ja sicherlich da auch auf Roman Reigns setzen. Der ist ja, der wird auch das Zugpferd von SmackDown sein müssen, glaube ich. Und vielleicht holt man dann auch einen Brock Lesnar rüber und wen auch immer. Aber ein Daniel Bryan ist sicherlich auch ein gutes Gesicht, wenn der nicht zu Raw gehen wird. Und vielleicht baut man ein paar junge Leute auf. Und Aleister Black ist ein guter Name, den Matt Riddle vielleicht, wenn man den irgendwann holen wird. Randy Orton hat man noch, klar, das sind die alten Gesichter, aber das sind auch Gesichter, die Fox-Zuschauer oder auch die Zuschauer, die jetzt länger Wrestling nicht gesehen haben, auch noch kennen. Auf die muss man aber auch bauen.
Das ist ja auch eine sehr langfristige Frage. Ne? So ein Gesicht entsteht ja nicht von jetzt auf gleich, indem du es irgendwie aufs Plakat packst, sondern das ist ja wirklich etwas, was sich erst mit der Zeit herauskristallisiert. Und gerade jetzt mit dem bevorstehenden Shake-Up, Draft, was auch immer das dann da werden wird. Da muss man ja auch noch sehen, ob man dann endlich mal wieder den Brand-Split wieder stärker durchsetzt, als man das jetzt die letzten Wochen und Monate getan hat. Ist ja alles noch in der Schwebe irgendwo. Aber dann muss ich erstmal rauskristallisieren, wer ist jetzt überhaupt bei SmackDown und wer wird da eine große Rolle spielen? Ich meine, Roman Reigns wäre natürlich auf sicher gespielt. Ich fände es interessant, ob man auch da vielleicht einen anderen Weg geht. Vielleicht auch sowas wie vielleicht ein Bray Wyatt oder so. Andererseits, auch Raw muss noch immer irgendwie Talent haben. Ne? Du kannst nicht alle irgendwie zu SmackDown rüberschieben. Es wird auf jeden Fall eine interessante Zeit. David, hast du da jemanden im Auge, den, wenn du uns schon so fragst?
Ja, ein Aleister Black wäre ziemlich cool. Ich denke einfach daran, bei SmackDown waren es eigentlich immer die Stars, die es bei Raw nicht unbedingt so einfach hatten, aber hingegen bei SmackDown sich etablieren konnten. Ich denke auch an Jeff Hardy oder an Edge vor allen Dingen. Ich glaube nicht, dass ein Edge halt alleine bei War so durchgestartet wäre und dieses Standing bekommen hätte. Deswegen glaube ich halt gerade, dass es eine Chance ist. Roman Reigns ist für mich halt kein SmackDown-Guy. Mhm. Das ist schwer zu erklären. Es gibt halt Wrestler, wo du immer das Gefühl hast, wir diskutieren auch gerne beim Draft, ja, wer passt jetzt zu SmackDown, wer passt zu War? Und Roman Reigns zum Beispiel ist für mich einfach ein War-Guy. Ja, Daniel Bryan ist für mich, okay, den kannst du SmackDown nehmen und auch ein AJ Styles, kein Problem. Aber ich würde mir halt wirklich wünschen, dass man auf eine andere Karte setzt und die Karte halt langsam entwickelt und dann wirklich zum Gesicht des Brands macht.
Matt Riddle wird ja auch ganz gut zu Fox passen, also warum nicht? Gucken wir einfach mal. Also ich glaube, das wird auch interessant sein zu sehen, welche Leute zum Beispiel auch Debüts feiern werden dann in der jüngeren Zukunft. Und damit schlage ich natürlich einfach mal so ganz gekonnt hier den Bogen zu so ein paar Debüts. Auch da haben wir garantiert schon einige in der ersten SmackDown-Ausgabe angesprochen. Also zum Beispiel John Cena ist ja extrem bekannt, dass er sein Debüt bei SmackDown gefeiert hat, Rey Mysterio. Aber da gibt's ja noch ein paar mehr. Also David, wer fällt dir da zum Beispiel ein, wer hier bei SmackDown auch seinen ersten Auftritt gehabt hat?
Ja, definitiv Batista. Also der hieß damals noch anders. Der hieß Deacon Batista. Aber es ist halt ganz lustig zu sehen, dass jemand, der halt später wirklich diesen Brand getragen hat, dort debütiert ist.
Ja, und vor allem auch mit einem sehr merkwürdigen Gimmick damals. Shaggy, kannst du dich noch dran erinnern, was das damals ausgezeichnet hat? Er war ja an der Seite von Reverend Devon.
Ja, der Reverend Devon, das war ja dieses Pfarrergimmick quasi. Und der Deacon war ja sein Messdiener gefühlt, ja. Muskulös. Und er hatte die Kollekte immer um den Hals auch quasi so. Genau. Die Kollekte, was eingesammelt wurde. Da habe ich auch Batista das erste Mal gesehen und dachte, was ist denn das für ein Freak? Da habe ich auch gedacht, aus dem wird ja nie was. Das ist so ein unbeweglicher Muskelprotz, wie man sie so kannte. Aber dass das ihm tatsächlich irgendwann auch mal ein charismatischer Hollywood-Star wird, hätte natürlich keiner gedacht. Aber auch andere interessante, nicht nur Wrestler, aber auch Gimmicks haben da ihre Premiere gefeiert. Ein JBL mit seinem neuen Gimmick ist bei SmackDown das erste Mal aufgetreten mit seinem worüber Gimmick, was wir jetzt so kennen. Oder auch ein
Das war anstrengend.
Fandst du anstrengend? Ich mochte das. Ich fand es spannend, dass man ihn so umgedreht hatte auf jeden Fall. Oder Mr. America, den hatte da auch gut. Den muss man sich auch nicht
unbedingt. Der war auch anstrengend.
Der war auch anstrengend. Der kam dann plötzlich und der hatte auch verdammte Ähnlichkeit mit Hulk Hogan, aber es war trotzdem Mr. America. Und im Zuge dessen auch Zach Gowen, den man total vergessen hat, den Einbeinigen. Erinnert ihr euch an den? Der zum Beispiel auch bei SmackDown sein Debüt damals gefeiert hat. War auch klar, dass er nur eine kurze Karriere bei der WWE haben würde. Aber es war erinnerungswürdig auf jeden Fall.
Ein trauriges Debüt ist für mich im Übrigen Mr. Kennedy. Weil Mr. Kennedy war für mich damals jemand, der hatte alles, um das Gesicht von SmackDown zu werden. Und eigentlich war das halt, das war so der typische SmackDown-Guy. Und eigentlich schade, was draus geworden ist, weil das war der Wrestler, auf den ich damals alles gesetzt habe.
Ja, jetzt hast du nichts mehr.
Ja, ich bin eh pleite. So.
Ja, aber gut, ich weiß, klar, also in der Anfangszeit hat man sehr viel von Mr. Kennedy gehalten und sehr viel gedacht, aber er hat sich ja dann auch, klar, er hatte Probleme hinter den Kulissen, er hatte Probleme mit Randy Orton und so weiter, das weiß man ja und deswegen hat er die WWE irgendwann verlassen, aber er hat ja sein Gimmick nie wirklich geändert. Bei TNA ist er ja dann auch noch als Mr. Anderson angetreten oder das war ja im Grunde das gleiche Gimmick, das hat dann aber irgendwie nicht mehr funktioniert. Ich glaube, man hätte sich auch an ihm irgendwann in der WWE satt gesehen. Ich glaube nicht, dass er zu dem großen Star geworden wäre, wo wir alle damals gedacht haben, dass es werden könnte.
Aber wir haben es gedacht. Er hat ja die großen Fäden auch durchaus gehabt. Ne? Er hat ja auch mit Undertaker eine Zeit lang gefädelt und so. Ich finde, bei TNA hatte man in dieser, also ich sag's jetzt bewusst, wie es war, also es war die Arschloch-Fäde, die er damals gehabt hat, wo er gesagt hat, er ist ein Arschloch. Da hatte man durchaus wieder so ein bisschen Drive, ihn da wirklich zum richtigen Star zu machen, aber es hat irgendwie nie so ganz funktioniert, auch wegen Verletzungen und so. Also ich habe ihn auch eigentlich am Anfang weiter oben gesehen, muss dann aber auch sagen, dass mich seine Matches nie 100% abgeholt haben. Also ich fand ihn am Mikrofon immer richtig geil und im Ring immer eher so, Und deswegen war er für mich nie jemand, der so ganz oben angekommen ist. Genauso auch wie zum Beispiel, wolltest du noch was sagen, David?
Ja, wenn wir schon bei schlechten Matches sind, da hast du Bobby Lashley noch, ne? Der ist auch debütiert bei SmackDown.
Wow, das stimmt. Was hat der gegen Lashley?
Ich fand den sehr beeindruckend von der Erscheinung. Ja. Die Matches konnte ich mir nicht angucken.
Ja. Ich bin auch kein großer Bobby Lashley-Fan, aber klar, der hat auch damals da angefangen. Einen Drew McIntyre und auch ein Jinder Mahal zum Beispiel haben auch damals da angefangen. Und wenn wir hier schon bei den Herren sind, dann müssen wir auch ein paar Damen natürlich nennen. Die Bella Twins, ne? Also Brie und Nikki haben damals bei SmackDown ihr Debüt gefeiert als Zwillinge und haben damals Victoria hier mit dem Switch überrascht. Also
den man danach nie wieder gesehen hat.
Nein, niemals, niemals. Das gab's halt tausendmal. Und Natalya zum Beispiel war auch bei SmackDown zum ersten Mal zu sehen. Damals noch als mysteriöse Angreiferin. Also und die Iconics, klar, also jetzt die
jüngere
Vergangenheit. Genau.
Die, und einen unbekannten Wrestler namens Antonio Cesaro.
Genau. Oder Alberto Del Rio zum Beispiel auch.
Iconics. Oh, Del Rio fand ich. Ich habe nie mit dem was verbunden. Bei Cesaro war er lustiger. Als ich den zum ersten Mal gesehen habe, gedacht so, was ist das denn? Aber im Ring fand ich den halt mega. Also das Gimmick, wie der reinkam mit seinem Outfit, so, ja, nee. Aber im Ring hat er direkt abgeliefert.
Jemand, der mich
fand eben.
Oh, sorry.
Ja, ich will gerade mal ganz kurz auf Alberto Del Rio eingehen. Der ist ja 2010, also am 25. Juni ist er debütiert. Und der hat mich extrem beeindruckt. Ich fand das total geil, dass er da mit seinem eigenen Ring-Announcer reingekommen ist damals. Mit Ricardo Rodriguez, der für ihn die Ansage gemacht hat. Ich fand ihn vom Look her top. Ich fand die ganze Präsenz von ihm fand ich gut. Ich fand den Match technisch so, aber irgendwie Der hatte mich am Anfang, hat mich aber auch relativ schnell verloren, genauso wie zum Beispiel auch einen Kalito, der ja auch bei seinem ersten Auftritt zum Beispiel 2004 sich gleich den US-Title von John Cena geholt hat. Also das sind alles so Leute,
den mochte manchmal, ich immer.
Ja, ich weiß, er hat auch viele Fans, aber ich bin nie so auf den Kalito-Hype-Train zum Beispiel raufgekommen. Shaggy, du wolltest noch was sagen.
Eigentlich wollte ich gerade Kalito hypen, aber du hast es mir jetzt im Grunde kaputt gemacht.
Zusammen, Olaf hat keinen Geschmack.
Ja, eben, so ist es halt. Alberto Del Rio, der ist im Ring eigentlich auch super. Also der ist gut, der ist mehr als solide. Der ist, ich glaube, da hat es eher, da hat man so, dass man so nebenher gehört hat, so, dass er halt privat wohl eher ein Arsch war oder so. Das hat einen, glaube ich, eher abgeschreckt, so ein bisschen. Und die Kombo mit Ricardo Rodriguez war die beste Zeit für Alberto Del Rio, definitiv. Und ein Kalito, ich fand den immer beeindruckend. Ich fand den toll. Der hatte ein cooles Gimmick, das war so ein moderner Razor Ramon, so ein bisschen. Und er hat in seinem Debüt gleich, du hast es gesagt, den US-Title geholt. Man kannte ihn schon aus den Vignetten vorher und dass man ihm gerade so riesen Push gleich zu Beginn gibt, das war Wahnsinn. Ich fand das toll und habe mich da sehr gefreut. Was mich auch gefreut hat, weil ich ein großer Fan von Ultimo Dragon war, der hat ja auch sein Smackdown-Debüt gefeiert. Also den kannte man auch vorher schon, aber der tauchte dann auch plötzlich bei Smackdown auf. Und darüber habe ich mich auch sehr, sehr gefreut. Also da muss man so sagen. Und andere Gimmicks oder so, die da auch bei Smackdown zurückgekehrt sind, ist zum Beispiel ein Ryback. Den kannte man vorher auch schon als Teil von Nexus. Aber der hatte jetzt hier mit seinem neuen Gimmick als Ryback. Und der hat ja auch am Anfang, ich würde mal behaupten, uns alle auch beeindruckt mit dem neuen Gimmick, oder?
Das stimmt. Ja, ich fand das schon am Anfang, fand ich es cool. Und dann hat man aber irgendwann gemerkt, dass das ein ziemliches One-Trick-Pony ist, wie man so schön sagt. Also, dass er eigentlich immer nur dasselbe macht. Und dann hat sich auch relativ schnell abgenutzt. David, du mochst ihn gar nicht?
Nee, mein Problem war einfach bei Ryback, dass ich halt die ganze Zeit das Gefühl hatte, man versucht, Goldberg nachzumachen. Nicht dahingehend, dass er denselben Move zeigt, sondern einfach gerade die ersten Matches waren halt immer gegen Jobber, manchmal auch gegen mehrere Jobber zeitgleich. Er hat halt Kraft gezeigt, ein, zwei Moves, das war's. Aber da war halt, das wiederholte sich so oft, dass ich schon sehr früh, bevor es halt die ersten dickes Matches gab, schon dachte, nee, da steckt, glaube ich, nicht mehr hinter, weil sonst hättest du es schon gezeigt. Und da kam halt auch nicht mehr. Und das war mein Problem.
Dann hast du ihn vielleicht eher durchschaut als ich.
Nein, nicht durchschaut. Ich gebe aber auch zu, beim Wrestling, ich stehe halt eh nicht auf die Typen, die halt nur Kraft haben. Da muss schon irgendwie so irgendwas extra dazukommen, damit ich halt angefixt bin. Und Brock Lesnar zum Beispiel, der ist halt nicht nur ein Schrank, sondern der hat halt einfach durch die Wucht und durch das Ring-Wrestling hat der mich halt damals beeindruckt. Der hat halt dieses etwas mehr.
Ja, das stimmt. Der hat aber bei Raw sein Debüt gefeiert damals.
Was eigentlich mit Great Khali?
Ja, den muss man auch noch unbedingt hier nennen. Der war ja sogar Champion später. Das ist eigentlich noch einer von den großen Momenten, die wir hier auspacken wollten. Der war ja dann damals auch einmal Champion. Und ich weiß noch, dass ich damals absolut schockiert gewesen bin und ich gedacht habe, das wäre so eine Ente, die irgendwie gerade auf Twitter ihre Runde macht. Und ich konnte es gar nicht fassen, dass auf einmal der Great Khali Champion wird. Fand ich so absurd.
Du wirst lachen, aber wenn ich an Smackdown denke ich wirklich oft halt an diese Zeit Batista, Undertaker, aber halt auch Great Khali. Es ist traurig, aber ich denke da echt richtig dran, weil der war so präsent, so overpushed. Er hat ja den Undertaker mit einem einzigen Schlag niedergestreckt und das war's.
Ja.
Das hat man vorher nie gesehen.
Ja, wo wir auch bei großen Charakteren sind, der auch sein Debüt gefeiert hat, ist ja der Sohn von Vince McMahon, zumindest laut Storyline gewesen. Der Hornswoggle, auch sein Debüt übrigens bei Smackdown gefeiert.
Ja, der gehört auch noch mit dazu. Und eines der legendärsten Tag-Teams haben wir auch noch ganz vergessen hier.
Ja.
Nicht, ich meine nicht die Bludgeon Brothers.
Aber die auch.
Ich meine auch nicht Deuce und Domino.
Was?
Ich weiß, Shaky, du hast aus irgendwelchen komischen Gründen, du hast beim letzten Mal schon Deuce und Domino genannt. Ich weiß nicht genau, wieso.
Ja, du hast Deuce und Domino übrigens, also Olaf hatte vorher wieder ein Handout gemacht, wieder über 400 Seiten im Vorfeld irgendwie, damit wir uns ein bisschen vorbereiten können. Danke, lieber Olaf. Sehr gutes Handout. Da steht zum Beispiel drin, dumme Gimmicks bei Smackdown und ihre Debüts. Und da ist mir gleich aufgefallen, dass er einen Fehler gemacht hat, weil der Deuce und Domino nämlich in diese Kategorie gesetzt und, also liebe Hörer, wenn alle erinnert euch, oder zumindest die sich an Deuce und Domino erinnern, das war doch kein dummes Gimmick, das war doch ein tolles Gimmick. Das waren diese beiden 70er Jahre Dudes, mit ihrem, was hatten die an, weiße Shirts, schwarze Hose, an der Haare nach hinten geht und die hatten die tolle Sherry an ihrer Seite, die auf mit kurzen Röckchen und auf Rollschuhen, sie immer Rollschuhen im Ring, immer wirklich Rollstuhl, Rollschuhen immer im Ring begleitet hat.
Sag mal, Olaf, jetzt mal unter uns, warum lädst du Shaggy eigentlich ein? Was ist mit dem falsch gelaufen? Das kann doch mal nicht sein Ernst sein.
Ey, das war ja wohl nicht total, das war doch irgendwie cool, hat mich so ein bisschen an Grease und so erinnert. Übrigens ganz, ganz toller Film. Das war doch super, ich fand das toll eine Zeit so. Ich mag so diese.
Und es hat absolut nicht funktioniert.
Nee, natürlich nicht, weil die Darsteller waren ja jetzt auch nicht wirklich richtig gut. Also der Sohn von Jimmy Snuka, Sim Snuka, oder ich weiß gar nicht, wie er im richtigen Namen heißt gerade, der ist als Sim Snuka auch angetreten. Und der andere war da auch in Wrestler der zweiten Generation, wenn ich mich gerade nicht täusche. Auf jeden Fall, ich fand es, mir hat das eine Zeit richtig Spaß gemacht, was glaube ich echt ein bisschen an ihrer Managerin lag.
Ja. Nee, also Shaggy, tut mir leid, da bist du raus. Wenn man über legendäre Tag-Teams redet, dann vielleicht können wir noch die Dudley Boys hier reinschmeißen. Die haben nämlich auch damals ihr Debüt quasi bei SmackDown gefeiert am 2. September 1999 und haben damals unter anderem Edge und Christian attackiert. Nach
ich dachte, jetzt sagst du die Iconics, wo mir die Ohren geblutet haben.
Nein, hatten wir doch schon. Also, aber grundsätzlich gilt jede Menge Talent. Mal hat's funktioniert, mal hat's nicht funktioniert, aber die Debüts haben eben auch SmackDown immer sehr geprägt und haben da eben sehr viel frischen Wind in die Brand reingebracht. Und dann lass mal so ein bisschen wieder zurückgehen und wir starten mal so ein bisschen mit einem kleinen Rundown, also ein bisschen Erinnerungen an SmackDown, an die letzten 20 Jahre und versuchen das ein bisschen chronologisch zu machen. Aber wie ich uns kenne, geht's garantiert auch an irgendeiner Stelle durcheinander. Aber am besten fangen wir da erstmal vorne an. Und da vorne ist, wäre natürlich eigentlich dieses Special, aber wir nehmen einfach hier mal den offiziellen Startschuss. Das ist der 26. August 1999, weil da ist ja auch gleich etwas Großes im Main Event passiert. Da gab es ja das große Match zwischen Triple H und The Rock. Und damals war Shawn Michaels noch Commissioner. Das war in der Zeit, wo er eben noch verletzt gewesen ist und nicht antreten konnte. Und da hat man ja versucht, andere Rollen für ihn zu finden. Da war er Commissioner. Und der hat sich selbst in dieses Match reingebuckt als Special Referee. Und David, weißt du noch, was dann passiert ist?
Dann gab es den Lieblingsmove von mir. Und zwar gab es einen Superkick gegen The Rock am Ende. Was halt ganz klar einfach zeigt er, ja, die Generation X, die halten zusammen, wir sind immer noch Bros und ja, mal ganz ehrlich, wenn man halt einfach nur mal den Main Event anschaut, Triple H gegen The Rock, das würdest du heutzutage noch nicht mal mehr bei WoW sehen. Das hat halt einfach schon gezeigt, die wollten zum Startschuss richtig einen raushauen und das war nicht das einzige Highlight auf der Card an dem Abend.
Auf jeden Fall. Und vor allem auch, ich habe mir da mal überlegt, ey, stellt euch mal vor, was das für ein geiles Match auch gewesen wäre mit einem Shawn Michaels in seiner Blüte irgendwie gegen The Rock. Das ist auch so ein Dream-Match irgendwie, was wir ja nie bekommen haben. Also, das wäre eben auch fantastisch irgendwo gewesen. Und hier war das eben dann auch dieser überraschende Moment, wo dann ein The Rock gerade den People's Elbow ansetzen will und dann schießt quasi Shawn Michaels dazwischen und streckt ihn mit dem Superkick nieder. Das hat schon gepasst. Shaggy, was ist bei diesem an diesem Abend noch passiert? Vielleicht, das wäre auch was für Head-to-Head fast schon, wenn es nicht um SmackDown hier gehen würde, oder?
Ja, vielleicht machen wir irgendwann eine Head-to-Head-Side-Folge, dann Thunder vergleichen wir dann mit SmackDown irgendwann. Zumindest wenn es parallel gelaufen ist. Aber wir haben, glaube ich, erst noch ganz viele War-Sendungen, die wir. Ja, da sind einige Sachen passiert. Damals, übrigens Tag Team Champions Undertaker und Big Show, die hatten damals ein großes Tag Team Titelmatch gegen die Acolytes und gegen X-Pac und Kane. Das war auch ein Match, was sehr groß gefeatured wurde auf jeden Fall an dem Tag. Und viele andere Dinge sind passiert. Nicht zu vergessen, Evening Gone Match zwischen Torrey und Ivory. Ja. Das habe ich nicht vergessen. Das dauerte keine 2 Minuten.
Ja, da waren auch natürlich so ein paar merkwürdige Storylines dazwischen. Das war ja auch diese Zeit damals, als Shane McMahon hier als Heel unterwegs gewesen ist und sich zwischen die Beziehung von Test und Stephanie McMahon geschoben hat.
Auch übrigens, sorry, dass ich unterbreche, ganz wichtiges Thema, weil wir das gerade ansprechen. Das war nämlich der Moment bei dieser Smackdown-Sendung, wo Stephanie McMahon den Heiratsantrag von Test angenommen hat. Das war auch in dieser ersten offiziellen Smackdown-Show.
Ja. Das war da auch noch dabei. Und diese Geschichte mit Undertaker und Big Show, das waren ja damals so ein bisschen, die waren sich ja nicht 100% einig. Und da hat ja versucht, der Undertaker so ein bisschen das Monster aus The Big Show rauszukitzeln und ihn abzuherzen. Der musste dann ja auch quasi hier so eine Art Handicap-Match bestreiten gegen die Acolytes und Kane und X-Pac. Also, ja, es gab auch noch einen Hardcore-Championship-Wechsel und nämlich Big Boss Man gegen Al Snow. Also, warum auch nicht? Ja, Shaggy, was fällt dir da noch zu ein? Ja,
da gab es doch diese Geschichte, was du gerade angesprochen hast. Da gab's die Geschichte mit Pepper damals noch, das war ganz groß. Pepper war der Hund von, erinnert ihr euch, der Hund von ja. Al Snow, den hatte der Big Boss Man entführt, also kurz vor dieser Show und hat Al Snow erpresst, dass er seinen Titel jetzt aufs Spiel setzt, seinen Hardcore-Titel und dann würde er ihn wiederbekommen und dann gab es dieses Hardcore-Match und da hat Boss Man relativ schnell den Hardcore-Titel gewonnen und hat Pepper aber doch wieder mitgenommen, die Geschichte ging also noch weiter.
Das soll nochmal einer sagen, die Booker war damals nicht kreativ.
Ja, aber war es nicht so, dass der Bossman sich dann im Anschluss irgendwie dafür entschuldigen wollte, was er Al Snow angetan hat, und er hat ihn zum Essen eingeladen. Und da gab es auch die Pepper Burger, oder?
Ja, genau. Dann gab es dann Pepper Burger. Also er hat gesagt, er hätte quasi den Hund getötet und ja hier zu den Burgern verarbeitet, was natürlich hoffentlich nicht so war. Aber man hat Pepper dann auch nochmal gesehen.
Ja, also, ne? Gute Storylines damals, ne? Canal from Hell und so.
Ja, tolles Match.
Das beste Match. Warum haben wir das eigentlich noch nie, Match of the Week?
Das ist eine gute Idee, lass uns das mal machen. Lass uns das Match of the Week aufheben, denn da gibt's wirklich alles, was man braucht. Hunde, Käfige und den Bossman.
Genau, und pinkelnde Hunde vor allem. Das ist das Allerwichtigste und ach, das war ganz merkwürdig. Lass mal hier noch so ein bisschen den Zeitstrahl quasi, wo wir hier gerade bei Pinkeln sind, so ein bisschen runter gehen, irgendwie, was noch alles bei SmackDown so in den vergangenen 20 Jahren passiert ist. Shaggy, was fällt denn dir da noch ein?
Ganz wichtig, ich muss jetzt leider ein bisschen springen, weil es für mich persönlich, ich glaube für SmackDown nicht ganz so wichtig, aber für mich persönlich ein wichtiger Moment war es, nämlich 2007, im 19. Januar 2007, da feierten nämlich Juice & Domino ihr Debüt bei SmackDown.
Alter.
Nein, Quatsch, ich wollte es nur noch mal erwähnen, dass ich es...
Was stimmt mit dem Typ nicht?
Ganz, ganz wichtig, was da auch passiert ist, dass niemand Geringeres als Arnold Schwarzenegger, der ja ein Superstar ist, der hatte sich relativ früh, 1999, im November 99, war der als Gastkommentator dabei und hat sich sogar auf die Seite von Steve Austin geschlagen im Abend. Das hat damals große für Furore gesorgt in den amerikanischen Medien. Das war das erste Mal, dass SmackDown noch richtig groß dann in den Nachrichten gezeigt wurde und so weiter. Ich glaube, das war für SmackDown ein ganz wichtiger Moment.
Ja. Auf jeden Fall. Generell.
Das war aber auch gut verpackt, weil Schwarzenegger war ja nur Kommentator und das wirkte halt alles sehr real, als es dann zur Konfrontation kam.
Ja. Er ist ja dann sogar handgreiflich Triple H gegenüber geworden. Am Anfang hat er erstmal ja Steve Austin quasi den Stuhl gereicht und dann eben zum Abschluss dann eben hat er dann Triple H auch attackiert. Und generell auch ein Triple H ist eine wichtige Figur in der gesamten Geschichte von SmackDown. Und unter anderem hat er ja dann auch, machen wir einen kleinen Sprung zurück, 16. September 1999 hat ein Triple H seinen WWE Champion-Titel damals an Mr. McMahon verloren, ne? Das ging ja dann so weit, dass ein Triple H ja die Familie McMahon quasi rausgefordert hat. Und irgendwann dann ging es dann so weit, dass er auf Mr. McMahon getroffen ist. Und dann hat Mr. McMahon sogar hier mit Hilfe von Stone Cold Steve Austin, ja, sich den Champion-Titel sichern können. Und ich muss ehrlich sagen, ich hab's zwischenzeitlich vergessen gehabt, aber als ich jetzt nochmal so recherchiert habe, ich weiß, dass ich damals total Feuer und Flamme für diese Geschichte gewesen bin, obwohl ich natürlich wusste, dass Mr. McMahon, ne, dem gehört der ganze Laden da und so. Aber ich fand die Geschichte damals so gut, dass die mir richtig Spaß gemacht hat. Und das hat es eben auch damals ausgezeichnet. Genauso auch, wenn wir ein bisschen weiter vorgehen. Steve Austin, der zum Beispiel den DX-Express damals zerstört, und das war dann schon 2000. Auch das war ein cooler Moment, wenn dann auf einmal dieser Kran quasi mit dem Gewicht auf den DX-Express stürzt. Und es gibt diese Riesenexplosion. Damals gab es noch Feuerwerk, zwinker, zwinker.
Aber richtig Feuerwerk. Und vor allen Dingen das Gesicht von Mr. McMahon dabei ist super.
Also, das war auch ein großer Moment. David, was hätten dir noch so an Momenten, Matches oder was auch immer ein? Jetzt so, wir sind jetzt gerade Anfang der 2000er, bevor Shaggy wieder Deuce and Domino auspackt.
Ehrlich gesagt, als Jeff Hardy den IC-Title von Triple H gewinnt. Weil das war komplett unvorbereitet und das gab halt einen Pop sondergleichen. Das war halt der Moment, wo noch Matt Hardy eingegriffen hat.
Ja.
Am Ende kam rein mit einem Stuhl, hat halt Triple H niedergeschlagen und es war halt wirklich, Jeff Hardy war eigentlich der Unterlegene komplett, weshalb man ihn ja auch so angefeuert hat und dann plötzlich kam der Pin und die Halle ist explodiert.
Genau das. Ich kann mich da auch noch sehr gut dran erinnern. Ich war damals auch totaler Jeff Hardy-Mark irgendwo und mich hat das so gefreut, weil das kam eben aus dem Nichts und es hat dann Jeff Hardy, der damals ja wirklich eher als der Tag-Team-Wrestler irgendwie bekannt gewesen ist, es hat ihm auf einen Schlag so ein Standing gegeben. Ich hab gedacht, oh mein Gott, also er hat den Titel jetzt nicht lange gehalten, aber dass das quasi überhaupt möglich gewesen ist, dass Jeff und Matt Hardy quasi hier in dieser höheren Liga, in der Triple H da nun mal gespielt hat, auf einmal mitmachen durften, das fand ich halt total fantastisch, genauso wie auch dann, wenn wir ein paar Monate weitergehen, TLC gab es damals plötzlich dann bei SmackDown, wo dann die Hardys auf Edge und Christian, auf die Dudleys und dann eben auch auf Chris Benoit und Chris Jericho getroffen sind. Das war auch ein fantastisches Match damals mit einem Chris Benoit, der hier gelitten hat bis zum geht nicht mehr und unter anderem die Walls of Jericho damals oben auf der Leiter und solche Sachen. Also fantastisches Match. 24. Mai 2001, wer das noch nachholen möchte. Ganz großes Ding. Jackie, hast du noch was?
Ja, im gleichen Jahr. Das war einer der wenigen Höhepunkte des Invasion Angles. Ich meine, wir haben alle, wir sagen ja alle Invasion, das hätte man alles viel besser machen können. Aber bei SmackDown 100, die 100. Folge von SmackDown im Juli, 19. Juli 2001, da war einer der wenigen Höhepunkte, wie ich fand. Da hat man Steve Austin, hat da so die halben Gegner auseinandergenommen irgendwie. Und am Ende gab es noch den Entführungsangle seiner Frau damals. Das war ganz, ganz cool gemacht, fand ich. Also mich hat das damals gefreut.
Ja, also wie gesagt,
schön, dass Shaggy freut, wenn Frauen entführt werden.
Ja, das war schon ganz cool gemacht. Und Deborah, wer mag Deborah? Also mal ganz ehrlich.
Das stimmt. Noch nicht mal Steve Austin mochte
Deborah. Wahrscheinlich, das kann ich mir nicht vorstellen.
Das war jetzt gemein.
Es gab natürlich dann noch die Show zu 9/11, muss man auch sagen, der 13. September 2001. Sehr bewegend. ganz andere Geschichte war dann beispielsweise das Ende des Kiss My Ass Clubs damals. So, ist ein bisschen schwieriger Zusammenhang, aber gab es damals auch mit The Rock, der quasi ja dem Club erstmal beitreten sollte. Muss dazu sagen, Vince McMahon hatte ja damals den Kiss My Ass Club für seine, nennt man das Schützlinge oder Vasallen, ne? Ja. Für seinen Hofstaat quasi. Unter anderem William Regal war ja zum Beispiel dabei, der auch den Allerwertesten küssen durfte und solche Sachen. Und The Rock sollte auch beitreten, hat es nicht getan, hat stattdessen Rikishi rausgeholt und dann wurde Vince McMahon in den Allerwertesten von Rikishi gestopft, um es mal so auszudrücken. Ja, wunderschön. Ich versuche gerade wieder ein seriöses Thema zu finden hier. 2002, der erste Draft, Shaggy, was ist da passiert?
Endlich. Da hat ja wirklich dann erst richtig so Fahrt aufgenommen. Da hatte man dann wirklich die beiden eigenen Brands und das war eine ganz besondere Sache. Ja, zu dem Zeitpunkt war niemand geringer als Ric Flair plötzlich Miteigentümer, offiziell quasi, der WWE geworden und er hatte gleichberechtigte Rechte wie ein Vince McMahon und dann hatte man doch die Idee einfach, die beiden ja, Raw und SmackDown eigenständig WWE quasi zu teilen und damit jeder seinen eigenen Anteil hatte. Und dann hatte man Mr. McMahon zum SmackDown-Chef gemacht und Ric Flair durfte Raw dann quasi führen. Und so hat man die Wrestler damals noch aufgeteilt. Das war nicht so nebenher erwähnt, so der ist jetzt bei SmackDown, sondern das war damals die richtige, ja, richtig aufgeteilt. Jeder Wrestler, jeder ja, Channel Manager oder Besitzer, je nachdem, wie man es nennen sollte, durfte sich dann Wrestler aussuchen für seinen eigenen Brand. Und das war der für mich größte Moment von SmackDown bis dato.
Das war auch fantastisch umgesetzt und nicht nur größter Moment, sondern es gab auch mit eine der geilsten Promos ever für mich. Und zwar als dann The Rock rauskam, weil der wurde auch gedraftet. Und dann hat er halt das Publikum animiert, dass zur Strafe für den Draft Mr. McMahon die ganze Zeit anhören darf, dass er Arschloch ist. Und er hat halt die Halle geteilt in zwei Lager. Und dann haben die halt echt ewig lang bockhart und laut geschändet von wegen, you are an asshole. Und dann die ganze Zeit, hin und her. Super.
Ja, und damals hatte man auch noch das Gefühl, dass den Besitzern der jeweiligen Brands, dass es auch was bedeutet hat. Das wirkte ernst. Man hat das wirklich auch wie so ein Machtkampf irgendwie hier dargestellt. So nach dem Motto, wenn der eine jetzt den nimmt, dann ist der andere wütend darüber, weil den hätte er auch gern gehabt. Und wir haben die letzten Drafts immer dafür kritisiert, dass genau das gefehlt hat. Hier hatte man das eben noch gehabt. Und das war eine spannende Entwicklung, weil es auch damals natürlich was komplett Neues gewesen ist, womit man auch auf einmal, ja, man hat Tag-Teams geteilt, man hat Freundschaften geteilt, man hat auch Storylines natürlich geteilt. Also das war eine vollkommen neue Entwicklung. Manches hat funktioniert, manches eben nicht. Wir haben auch gerade eben schon drüber gesprochen, da kam dann zum Beispiel auch sowas dabei raus, dass die Dudleys getrennt worden sind. Auf einmal hatten wir einen Reverend Devon. Ne? Dumme Idee im Nachhinein. Aber es war zumindest erstmal interessant, weil man sich in dem Augenblick eben gefragt hat, oh mein Gott, die Dudleys, die sind jetzt plötzlich geteilt und was macht man jetzt mit denen, ne? Und da kamen dann schon interessante Sachen dabei raus. Auch war es ja auch so, dass zum Beispiel ein Mr. McMahon nicht dauerhaft jetzt der General Manager gewesen ist, sondern er hat ja später dann auch seine Tochter Stephanie zum Beispiel zum General Manager erklärt. Und da gab es eben auch noch einige lustige Konstellationen. Es gab beispielsweise den Sieg der Tag Team Championships von Edge und Hulk Hogan, was ja gerade für einen Edge auch so ein Riesending gewesen ist, wie er später ja noch gesagt hat, als alter Hulk Hogan-Fan, der damals bei WrestleMania 6 im Publikum gesessen hat. Wir hatten ein legendäres Tag Team mit Billy und Chuck. Ich weiß gar nicht.
Ja, die waren auch fantastisch. Also, da kann man nichts Negatives eigentlich sagen über die beiden. Super Tag.
Ich habe ein Paradebeispiel dafür, wie kann man eine Karriere zerstören?
Ja, Chuck Palumbo, ne, der war ja danach nochmal mehr oder weniger erfolgreich als Biker nochmal aktiv. Ja, leider hat man dadurch, stimmt, leider die Karriere von Chuck wahrscheinlich beendet. Ich fand es schade, wie man Billy und Chuck damals aufgelöst hat. Man hat ja dann die beiden haben ja dann auch erklärt, nach ihrer misslungenen Hochzeit, die ja im Ring stattfinden sollte. Ich glaube, das war aber nicht bei SmackDown. Also hatte man erklärt quasi, dass die beiden ja eigentlich gar nicht wirklich schwul sind, sondern dass sie die Rollen hier zugespielt haben. Warum auch immer man das so aufklären musste. Ich fand es zeitweise sehr unterhaltsam, gerade mit Rico als Manager. Das war schon cool. Mir hat es Spaß gemacht. Und Edge und Hogan, da war ja klar, dass die beiden nicht langlebig als Team agieren würden. Aber für Edge war es, wie du gesagt hast, ein besonderer Moment. Der war ein großer Hogan-Fan als Kind, Jugendlicher. Und da hat er jetzt die Würdigung bekommen, mit seinem Idol auch mal Tag-Team-Champion zu werden. Schon ganz cool gewesen. Für mich okay. Aber auf Billy und Chuck lasse ich nichts kommen.
Aber vielleicht muss es echt surreal gewesen sein, wenn du bedenkst, dass der früher ja sogar bei WrestleMania 6 war, ja sogar in der Crowd.
Ja.
Der hat das ja sogar live gesehen. Aber einen schöneren Moment gab es später. Und was heißt schönerer? Für mich ein sehr wichtiger Moment, weil Stephanie wurde neuer GM.
Genau.
Und das war für mich eine sehr wichtige Zeit, wo ich echt auch zu SmackDown rüber geswitcht bin. nicht, weil Stephanie sich die Hubmatt machen lassen, sondern da gab es einfach so gute Promos mit Jericho. Und das hat für mich das echt getragen, bis so geht nicht mehr. Ich hatte da jedes Mal Spaß.
Ja, ich wollte gerade noch mal auf die Personalie Edge zu sprechen kommen hier, um mal so ganz kurz einen Bogen zu schlagen, weil er hat auch gerade in diesem Jahr, also 2002, war auch echt für ihn so ein sehr wichtiges Jahr. Da war unter anderem die Fehde mit einem Kurt Angle, wo er ja auch dafür gesorgt hat, dass Kurt Angle die Glatze getragen hat, war zum Beispiel dabei. Wir hatten auch dann später Matches gegen Eddie Guerrero. Also für Edge war das auch hier wirklich eine Art und Weise, wie er sich zeigen konnte, nachdem er quasi alleine unterwegs gewesen ist und nicht mehr im Tag-Team mit dem Christian unterwegs gewesen ist. Deswegen, das war extrem wichtig hier für ihn. Und du hast gerade eine Stephanie McMahon angesprochen, die war ja auch mal GM und die hat ja auch so diverse, es gab ja immer diese Halloween-Partys und da muss ich dann mal an 2002 denken, an die Halloween-Party mit einem John Cena, der so ein bisschen als Vanilla Ice da aufgetreten ist mit so einer riesengroßen Tolle und irgendwie gerappt hat und solche Sachen. Also, warum auch nicht? Kann man machen. Springen wir mal ins Jahr 2003, um mal hier so ein bisschen durchzuholpern. Wie gesagt, wir werden nicht jede Geschichte hier aufdröseln. Dafür würde es den kompletten Rahmen sprengen. Auch da verweis nochmal auf die Ausgabe 202, wo wir schon ganz viele der großen Matches, der absoluten Knaller Matches und so wirklich nochmal diese Top-Listen nochmal so ein bisschen aufgeführt haben. Hört da einfach mal rein. Shaggy, was fällt denn dir dabei 2003 noch ein?
Ach, 2003 ist einiges passiert. Wir hatten es vorhin schon mal erwähnt, da gab es das Debüt von Mr. America, also Hogan unter der Maske, der erst, das war 2003, wo er dann einige Wochen als ja maskierter amerikanischer Held angetreten ist. Aber vor allem denke ich da an die Aktion von dem Superplex und Brock Lesnar und mit Big Show, als dann der Ring wirklich ja implodiert ist irgendwie und kollabiert ist und auseinandergefallen ist. Das war ein cooler Moment, das hat man danach noch ein paar Mal gesehen, aber zu dem Zeitpunkt war es schon irgendwie was krass Neues bei der WWE. Das war schon fantastisch, das zu sehen. Der Pop in der Halle in dem Augenblick war Wahnsinn.
Vor allen Dingen hat jeder gedacht, das wäre echt.
Ja.
Du hast in dem Moment einfach nicht dran gedacht, dass das präpariert war, sondern ist ja alles kollabiert, auch der Ringrichter hat sehr gut gesellt. Das war einfach so, what the fuck Moment. Ich glaube, das kannst du auch nicht mehr wiederholen. Das merkst du einfach. Wenn das jetzt passiert, ist so, ja, wow, aber da war das einfach so unerwartet und heftig. Und es war ja auch noch eine Kraftdemonstration von Brock Lesnar zeitgleich.
Genau, das 2-3 war natürlich auch das Jahr, wo sich Brock Lesnar hier den Championship natürlich geholt hat, muss man auch sagen. Und ein Kurt Angle ja im Vorfeld von WrestleMania ihn noch ausgetrickst hat. Wir erinnern uns an die Nackenverletzung und dann eben der Switch mit seinem Bruder Eric Angle irgendwie nach dem F5 oder wo das durcheinander gewesen ist, Team Angle und was da alles noch passiert ist. Ich weiß, dass ich damals absolut gefesselt gewesen bin, was diese Geschichte angeht, weil du hast eben im Vorfeld mitbekommen, Kurt Angle ist verletzt, der muss pausieren und dann gibt's dann plötzlich vor WrestleMania noch dieses Titelmatch und ich habe da vorgesehen, ja, okay, das muss jetzt ja darauf hinauslaufen, dass Brock Lesnar jetzt hier irgendwie kurz einen Prozess macht, der gewinnt das Ding und dann drehen die das und das war so, was? Das kann doch wohl nicht wahr sein, dass das jetzt hier auf einmal dann doch bei WrestleMania noch zu einem Titelmatch kommt. Und dann auch noch zu so einem guten, wenn auch mit einem knallenden Abschluss, wo wir gerade schon bei kollabierenden Ringen sind. Also bei der Shooting Star von Brock Lesnar hätte der Ring auch durchaus kollabieren können.
Oder der Nacken.
Aber, oder der Nacken, genau. Der ist
kollabiert.
Ja, ne, also kennen wir ja, ne, die Bruchlandung, die ein Brock Lesnar da bei seiner Shooting Star hingelegt hat, aber nichtsdestotrotz fantastische Zeit damals, auch gerade die Leute, die eben damals einen Smackdown-Brand getragen haben, auch einen John Cena, der da zum Beispiel seine erste Titelchance bekommen hat gegen einen Brock Lesnar dann im Nachgang von WrestleMania, der dann auch Fäden gegen einen Kurt Angle gehabt hat, wo es ja noch diesen Rap-Battle gegeben hat, inklusive Mini-Cena und allem drum und dran, also das waren damals schon gute Zeiten, genauso auch generell. Also da ist eben auch viel passiert. Wir haben auch ein Team Angle gehabt, was dann hier zunehmend eine größere Rolle gespielt hat. Wir hatten die Guerreros zum Beispiel, die da sich zunehmend etabliert hatten und da auch wirklich einen Namen gemacht hatten. Und dann Eddie Guerrero, der dann auch Ende 2003 zunehmend in die Einzeldivision gegangen ist, um dann 2004 wirklich als Singles-Wrestler ja auch durchzustarten und als Champion Richtung WrestleMania 20 zu gehen. Und Das waren schon gute Zeiten, oder, Shaggy?
Auf jeden Fall. Und 2004, da ist auch ein wichtiger Moment für SmackDown passiert. In diesem Mal meine ich es auch wirklich ernst. Ein Teddy Long, ein Teddy Long wurde General Manager. Ich meine, das war der langlebigste General Manager, den wir überhaupt im WWE-TV hatten. Klar, man kann über ihn schimpfen, was man will, One-on-One against The Undertaker oder Tag Team Teddy oder was auch immer, aber so, der hat sich wirklich durchgehalten und das war auch eine der wenigen Autoritätspersonen, der nie ein Heel war, sondern einer der netten Autoritätspersonen und das war viel zu selten auch so. Ich finde, ein Teddy Long hat SmackDown auch so ein bisschen mitgeprägt. Ich fand ihn jetzt nicht so lächerlich, wie ihn viele finden.
Lächerlich war der nicht, es war halt einfach nur das Problem, dass halt irgendwann wirklich nur noch Tag-Team-Matches kam.
Oder One-on-One against the Undertaker.
generell war es ja, also für mich ist das so, da fing es langsam an, dass auch ein bisschen Sachen bei SmackDown passierten, die mir nicht unbedingt zusagten. Teddy Long war ein cooler GM, aber mich störten halt wirklich immer diese Vorhersehbarkeiten bei manchen Ansetzungen, sagen wir mal einfach so rum. Aber schlimmer fand ich, sorry, wenn ich springe, die Fehde, die dann 2005 gab, und zwar um das Sorgerecht von Dominik. Das war echt dann so ein Punkt, wo ich dann Fremdschämen vorm Fernseher hatte.
Ja, kann ich verstehen. Und auch 2004 hat sich das schon ein bisschen, du hast gerade gesagt, da sind ein paar Sachen passiert, die da nicht so 100% funktioniert haben. Und das war bei mir tatsächlich genauso. Ich fand 2004 war für das SmackDown-Roster ein schwieriges Jahr. Du hast gemerkt, dass da irgendwie nicht so die Star-Tiefe mit dabei ist. Also da hast du ja dann plötzlich auch so Teams wie beispielsweise die Dudleys, die dann plötzlich nochmal wirklich im Fokus gewesen sind. Du hattest dann aber auch Leute wie einen Booker T, den ich damals nicht so besonders mochte, und Rob Van Dam, der damals schon so ein bisschen durch gewesen ist. Du hattest einen Big Show noch dazwischen gehabt, der auch schon nicht absolut auf der Höhe gewesen ist. Da war ein Umbruch und zugleich hat man gemerkt, dass WWE zu der Zeit stärker auf Raw Wert gelegt hat als auf SmackDown. Und ja, 2005, Shaggy, da ist auch einiges Merkwürdiges passiert. Von 2004 war übrigens auch die Zeit, wo ich, glaube ich, nochmal bei einer SmackDown-House-Show hier in Deutschland gewesen bin und extrem enttäuscht worden bin. Da gab es dann auch das Match zwischen, ich weiß nicht, ob es 2004 oder 2005 gewesen ist, aber mit Eddie Guerrero gegen JBL im Main Event. Das ist die berüchtigte Sache, da war ich dabei, wo Eddie Guerrero gegen das Publikum geturnt ist und ein JBL den Stechschritt und Hitlergruß im Ring gemacht hat.
Ja, aber aber 2005 gab es auch coole Fäden, die man auch bei SmackDown sehen konnte. Die Fehde Kurt Angle gegen Shawn Michaels, die ja auch viel bei SmackDown aufgebaut wurde, die fand ich fantastisch. Ich hatte damals die Möglichkeit, in dem Jahr habe ich die beiden bei einer SmackDown-House-Show in Deutschland auch gegeneinander gesehen. Eines der besten House-Show-Matches, die ich je gesehen habe. Also Kurt Angle gegen Shawn Michaels war Wahnsinn. Und die Fehde auch, da hat man auch Marty Jannetty noch mal hergeholt und auch eine Sherry war auch noch mal zu sehen, irgendwie so alte Weggefährten von Shawn Michaels, die Kurt Angle quasi kurzzeitig zurückgebracht hatte. Das war schon eine coole Geschichte, auch die kurze Wiedervereinigung der Rockers für einen Abend und sowas. Das war schon ganz cool. Oder auch eine Fehde von Randy Orton damals gegen den Undertaker, die ich gar nicht so schlimm fand. Das war die beste Zeit ist von Randy Orton, die Zeit als Legend Killer. Und da hat er ja auch alte Gegner vom Undertaker ausgegraben, unter anderem ein Kamala. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran noch erinnert. Der hatte tatsächlich noch bei SmackDown ein Match gegen Kamala. Da dachte man auch, ja, was soll das? Aber es war schon irgendwie, die Geschichte war selber an sich irgendwie cool.
Ja, die war schon cool. 2004, 2005 waren ja dann auch zum Beispiel die Jahre von dem JBL. Und da gehen die Meinungen, glaube ich, auch sehr auseinander, was so die Persönlichkeit JBL und das Gimmick und die Matches angeht. Ich glaube, deswegen haben da viele auch so gemischte Gefühle irgendwie, was das angeht. Also Randy Orton gegen den Undertaker fand ich damals auch richtig gut. Also dieses Match gegen Kamala kann ich mich echt nicht mehr dran erinnern. Ist mir erst wieder ins Auge gesprungen, als ich hier für den Podcast recherchiert habe. Aber warum nicht? Aber wie gesagt, es waren 2005, gab es auch gute Sachen, aber es lief nicht 100% rund bei SmackDown und es war ja dann auch wirklich nochmal mit einem tragischen Jahresabschluss quasi, wo dann ein Eddie Guerrero ja verstorben ist, wo es ja dann auch eine Eddie Guerrero Tribute Show es gegeben hat und dann auch dieses wirklich monumentale Bild, wo dann ja der Championship Belt auf der Motorhaube des Lowriders von Eddie Guerrero gelegt worden ist. Main Event damals war Chris Benoit gegen Triple H und Chris Benoit konnte damals ein Triple H besiegen. Also
mal eine kurze Frage.
Ja.
Gibt's diese Show noch komplett im Network oder haben sie es rausgenommen, den Main Event mit Chris Benoit gegen Triple H?
Nee, die gibt es noch so.
Weil die Story, die Show war ja so aufgebaut, dass eigentlich alle, die mit Eddie zu tun hatten, haben halt gewonnen. Und ja. Haben da halt auch den Fokus gehabt. Es gab ja viele Erinnerungen und Videoeinspieler und so, aber es war halt Main Event Chris Benoit gegen Triple H und WWE hat ja eigentlich alles mit Benoit rausgeschnitten, oder
nicht? Ja, ist mittlerweile. Nee, man hat ihn nur nicht mehr, die Persona nicht mehr erwähnt. Man hat eine Zeit vieles rausgeschnitten, aber das ist jetzt alles so auch wieder da. Tragisch, dass man das quasi in dem Hauptkampf für Eddie dann ein Benoit war, genauso wie im Hauptkampf für Owen Hart, ja damals bei WCW gegen Bret Hart ja auch ein Benoit zugegen war. Das ist vielleicht das Tragische an der ganzen Sache. Aber man hat es wieder drin, auf jeden Fall. Man kann es sehen. Und aber man wird trotzdem ein Benoit nie wieder richtig erwähnt werden in den WWE-Shows. Aber die Vergangenheit hat man jetzt nicht begraben.
Ja, genau. 2005, unter anderem auch nochmal Rey Mysterio und Batista, die dann da irgendwie Champions geworden sind, also Tag-Team-Champions, auch dann so in Anlehnung an die an die Eddie Guerrero-Geschichte irgendwie da natürlich so ein bisschen. Ne? Wir haben aber auch 2005 halt eben sehr viele kuriose Charaktere gesehen, die debütiert sind. Also nicht nur ein Kennedy und Bobby Lashley, auch ein Boogeyman ist damals zum Beispiel zum ersten Mal aufgetreten. Also man hat da auch schon so ein bisschen was probiert, sage ich einfach mal. Ne? Und jetzt können wir dann so ein bisschen weiterspringen. 2006, da hat man dann auch schon gemerkt, ja, ne, da war dann auch schon so hier und da so ein bisschen Sand im Getriebe. Also für mich persönlich war das auch schon eine Zeit, ich nenne es ja immer mein privates schwarzes Loch, so ein bisschen, meine Wrestling-schwarzes Loch. Ich kann mich da an nicht mehr so viel erinnern.
Warst auch nicht an dein Liebling Booker T?
Nee, ich habe Booker T ja immer gehasst.
Weil der drehte dann richtig auf, also da musst du den ja noch mehr Gas haben.
Ja, aber King Booker-Zeit war doch wohl gut. Also das war die beste Booker T-Zeit bei der WWE neben seiner Zeit an der Seite von Goldust. Fand ich die King Booker-Zeit schon richtig gut. Mit dem Kabinett irgendwie so mit Fit Finlay oder Dave Finlay und William Regal an seiner Seite als seinen Adjutanten. Das war schon irgendwie cool. Ich fand, das war eine tolle Gruppierung und da hatten Booker T auch am Mikrofon im Gegensatz zu allem, was danach kam, auch gut abgeliefert.
Und du meinst auch im Gegensatz zu seiner Frau, die mir angekündigt hat, dass deine Ohren geblutet haben.
Ja, so redet sie halt, das will man da machen. Das stimmt, das war schon nervig genug. Es geht in die Richtung einer Vicky Guerrero mit Excuse Me, so in etwa ist die Stimmlage auch von Queen Charmel gewesen. Das stimmt, da hast du vollkommen
recht. Ja, oder der Cesaro-Theme, nur halt, dass die ganze Zeit da geschrien wird. Ja,
das stimmt.
Da wollte ich übrigens auch gerade noch eingreifen, weil du hast gerade hier so Cesaro auch so ein bisschen, ja, ne, war ein schönes Debüt, der ist ja damals noch von Oksana angekündigt worden, also von wegen daheim haben einem auch die Ohren geblutet, wenn man sich das mal genauer anschaut.
Also nichts, jetzt wird's aber zu weit, nichts gegen Oksana.
Oh, jetzt geht's um Shaggy wieder.
Eine der hübschesten Frauen, die jemals bei der WWE unter Vertrag standen.
Er hat von ihrer Stimme gesprochen, Entschuldigung.
Ich kann mich nicht an ihre Stimme erinnern, denn ich habe immer nur Glöckchen gehört, wenn ich sie gesehen habe.
Nur so ein Rauschen.
Ja. Wie bei den Peanuts, weißt du, wah, 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 die ganze Zeit.
Genau so war das.
Das war aber im Übrigen, kam dann jetzt nicht langsam auch die Zeit, wo eigentlich die vier Großen den Brand getragen haben? Also ich meine, Edge, Undertaker, Batista und ja, auch Mark Henry war da ziemlich dominant
im SmackDown-Roster. Ja, ja, das war jetzt hier auch schon die Zeit. Da haben wir dann auch eben Leute, auch eine Great Khali ist dann zu der Zeit dann langsam dazugestoßen. Das war dann auch 2006, wo er da eben dazugekommen ist. Auch ein Bobby Lashley hat dann da der Brand so ein bisschen seinen Stempel aufgedrückt. Auch ein Kennedy natürlich. Das waren alles Leute, die dann eben dazugegen gewesen sind. Ich muss sagen, das war für mich so eine schwierige Zeit. Also da war ich nicht so der Riesenfan von. Ganz persönlich gesprochen, war nichts für mich. Ich habe dann erst wieder gemerkt, so 2008, 2009, als es dann losging. Ich mochte auch diese Geschichte mit Vicky Guerrero als General Manager. Das kam mir dann eher so, das kam dann so Mitte 2007 oder 2008.
2007 war das, sein. Genau. 2007 war auch die Geschichte mit dem Great Khali. Da wurde da tatsächlich World Champion, wie wir schon erwähnt haben, als er eine 20-Mann-Battle Royale gewonnen hat. Das war ein bisschen surreal. Und ich weiß nicht, ob wir es schon heute gesagt haben. 2007 war auch das Debüt von Deuce and Domino zum Beispiel. Das war zum Beispiel auch 2007. Also 2007 hat wenig Highlights, aber sie hat Highlights.
Shaggy, du weißt, du wirst Deuce and Domino nicht als Helden aus der zweiten Reihe durchgedrückt
das
bekommen.
Das liegt ja nicht an uns. Das liegt ja an den Hörern, ob sie das hören wollen. Deuce and Domino 2007. Die waren ja immerhin auch Tag-Team-Champion.
Ja, lass doch mal einen 3-Stunden-Special-Podcast machen.
Warum nicht?
Ja, die wir schon eine Stunde mit Savio Vega geschafft haben, warum auch nicht? wir hatten natürlich auch noch, wie gesagt, Teddy Long hat ja da auch wirklich teilweise Soap-Storylines gespielt. Ne? Er wollte ja Alicia Fox heiraten, hat einen Herzinfarkt bekommen und dadurch ist ja dann quasi eine Vicky Guerrero hier erstmal an den Job des General Managers gekommen.
Es gab oh, schöne Zeit.
die Verbindung mit Edge natürlich, ne, und La Familia und sowas. Es gab die versuchte Hochzeit von Edge und Vicky, die natürlich dann auch geplatzt ist. Es gab generell viele Hochzeiten. Also Billy und Chuck ist eine Hochzeit gewesen, Teddy und Alicia Fox ist eine Hochzeit gewesen. Ich
meine, es sollte viele Hochzeiten geben, aber fast alle sind geplatzt.
Ist halt Wrestling irgendwo, ne?
Ja, da funktioniert selten eine Hochzeit im Ring. Das passiert eher selten. Aber diese Hochzeit, wie du angesprochen hast, und Teddy Long und Alicia Fox, die haben alle so schlecht gespielt. Das war so schlechtes Laienspieltheater. Und dann Teddy Long hat seinen Herzinfarkt auch ganz schlecht gespielt. Aber irgendwie war es, man hat es irgendwie abgenommen. Und so wurde auch der Charakter Vicky Guerrero auch richtig gut platziert, dann als neue Channel Managerin von SmackDown. Das war ja schon, das war ja schon irgendwie fantastisch, sie zu hassen. Also selten, es war zeitweise die meistgehasste Person im WWE-Ring.
Es war auch irgendwann sehr penetrant nervig. Also nicht das, Excuse Me, sondern halt, wie sie ihren GM-Job ausgefüllt hat, das hat sich ja über Monate gezogen. Dass sie Macht missbraucht hat, ist ja schön als Heel, aber das war halt sehr wiederholend. Aber das war so die Zeit, wo ich echt ein Problem hatte mit SmackDown, gebe ich zu.
Ja, ja. Es gab aber auch gute Momente. Es gab unter anderem ja auch die große Fehde zwischen dem Undertaker und Batista, die ja wiederum unter anderem in einem sehr, sehr guten, überraschend guten Batista-Match bei WrestleMania kulminiert ist und auch danach noch in guten Matches weitergelaufen ist. Es gab einen Edge, der damals sein Money in the Bank-Koffer eingecashed hat, nachdem erst Undertaker und Batista sich im Ring gegenüber gestanden haben und dann Mark Henry noch eingegriffen hat. Und da wurde Edge dann eben auch Champion, also auch ein wichtiges Ereignis und vor allem auch wichtig für Edge, der dann auch wirklich dieses Ultimate Opportunist-Gimmick ja ab diesem Zeitpunkt wirklich gelebt hat und deswegen ja auch sich hier mit Vicky Guerrero eingelassen hat, weil er selbst so opportunistisch ist, dass er sogar mit Vicky hier paktiert, sage ich jetzt mal so neutral ausgedrückt.
Und rumschlabbert.
Ja, auch das. Ja, Shaggy, was gab's noch? Also jetzt gerne auch irgendwie was in den Folgejahren da so passiert ist.
Ja, 2009, da gab es ja auch dann die Stories um Edge und Jeff Hardy und dann CM Punk, der dann noch hinzukam. Coole Segmente auch, die nicht nur coole Matches mit denen beteiligen, sondern man hat auch richtig tolle Segmente gesehen. Das hat dann SmackDown für mich wieder besser gemacht. Das war eine coole Zeit dann auch.
Ja, generell hat sich das ja dann nochmal ein bisschen weiterentwickelt. Ne? Wir haben zum Beispiel, wenn du jetzt bei 2009 nochmal gehst, wir haben beispielsweise einen Auftritt von Shawn Michaels gehabt, mit dem Anti-Undertaker, um es mal so auszudrücken.
Ja, also Entschuldigung, jetzt mal ganz ehrlich, wenn es jemals einen Grund für einen vorzeitigen Samenerguss gab, diese Storyline ist das doch. Das war so ein cooler Moment, dass Shawn Michaels nach SmackDown kommt. Das ist halt, SmackDown war das Haus von Undertaker und der hat es hingewagt und dann auf diese Art provoziert. Das war ein richtiger What-the-fuck-Moment.
Bei mir wäre es Oksana gewesen, aber das ist ein anderes. Ich dachte,
Hallo.
Bei dir ist es schon Michaels in Weiß, auch schön und interessant, sagt sehr viel über deinen Charakter aus, aber er war trotz allem wirklich ein großer Moment, klar, sah wahnsinnig aus und das hat das Match nochmal extrem gehypt und das war auch bei SmackDown, ganz, war toll, war super.
Super war auch, dass wir natürlich auch einen Wladimir Kozlov gesehen haben, der bei SmackDown immer größere Rolle gespielt hat.
Super, den habe ich auch fast vergessen.
Ja, also es war sehr gemischt, aber natürlich 2009, wir haben auch schon im CM Punk Podcast drüber gesprochen, die Geschichte mit Jeff Hardy natürlich, das war damals auch eine große Nummer. Es gab dann zum Beispiel auch das legendäre Cutting Edge Segment mit Edge und Jeff Hardy auf der Leiter. Es gab CM Punk und Jeff Hardy, die gegeneinander angetreten sind, wovon auch ein CM Punk massiv davon profitiert hat, der dann später auch in den Folgejahren sehr seine Heel-Persona hier weiter ausgelebt hat mit der Fehde zum Beispiel von gegen Rey Mysterio, das legendäre Geburtstagslied, was er gespielt hat. Wir haben einen Batista gehabt, der 2009 dann auch endgültig zum Heel gewechselt ist, unter anderem dann auch einen Rey Mysterio attackiert hat. Das war cool.
Und ein mega Titelgewinn.
Wen denn?
Jack Swagger.
Ja, das war 2010 dann schon. Da hatte ich auch schon wieder ganz vergessen, dass Jack Swagger ja auch mal Money in the Bank gewonnen hat.
Mit dem, glaube ich, schlechtesten One aller Zeiten.
Ja, nicht der glücklichste. Shaggy, hast du noch Erinnerungen an Jack Swagger als Kofferträger?
Naja, man hat es ja wirklich versucht, ihn aufzubauen. Und ich glaube, tut das ein bisschen ab, weil er hat schon connected beim Publikum eine Zeit und war jetzt auch kein so schlechter Mann, wie man abtut. Aber sein Problem war ja auch, dass er zu dem Zeitpunkt auch dann mit ja, Marihuana erwischt wurde und sowas von der Polizei. Nicht nur nicht von der WWE, sondern von der Polizei. Und deswegen hinter den Kulissen einfach dann kein gutes Standing mehr hatte. Ich glaube, man hätte mehr mit ihm machen können. In ihm steckte mehr, als letzten Endes aus ihm geworden ist. Aber ein Topstar ist er so, wie es ein Superstar ist er nicht. Das nicht. Aber ich hatte einiges in ihm gesehen. Ich fand den schon unterhaltsam. Im Ring war er auch kein schlechter.
Ja. Ja, also ich habe nie so da oben gesehen. Aber für den Übergang, man hat natürlich gehofft, dass dann irgendwie, dass er daran wächst quasi, aber da war der Titel, den sich da dann von Chris Jericho geholt hat, war da eindeutig zu groß. Genauso auch wie zum Beispiel ein Drew McIntyre, der damals ja dann auch zunehmend in den Mittelpunkt gerückt worden ist, als Auserwählter von Mr. McMahon. Das hat auch nicht so richtig funktioniert. Diese Fehde mit Teddy Long war zwar ganz in Ordnung, sage ich mal, aber dass er dann auf einmal der neue Topstar hätte sein sollen, hat dann auch nicht so ganz gepasst. Wir haben 2010 die Attacke auf den Undertaker gehabt. Der Undertaker, der in einem, ich weiß gar nicht, wie man es auf Deutsch übersetzt, in einem Vegetative State gelassen worden ist, also der quasi in einem Koma gelegen hat. Und Kane sucht den Schuldigen und Surprise, es war er selbst. Kam dann immer dabei heraus, dass ja Kane dann später bei Money in the Bank Rey Mysterio hier den Titel wieder abgenommen hat. Auf einmal hat man dann wieder die Fehde der Brüder, die auch in den Vorjahren ja quasi schon nochmal zusammengeteamt haben, also Kane und der Undertaker. Da ging es dann eben weiter, einfach um das hier zu tragen. Genauso auch wie ein Mark Henry natürlich mit der Hall of Pain, dürfen wir auch nicht vergessen. Auch eine, wie ich finde, für Mark Henry eigentlich die einzig richtig gute Zeit, die wir da gesehen haben.
Das war richtig gut.
Ja,
also da gibt's auch nichts zu meckern. Da hat Mark Henry das gemacht, was Mark Henry konnte, nur halt verdammt gut. Und er kam da halt einfach als die pure Zerstörungsmaschine rüber und er hatte auch sehr gute Promos.
So ist es. Das war damals die beste Zeit eines Mark Henry. Das hat sehr gut funktioniert. Und damit kommen wir dann auch eigentlich schon so ein bisschen zu dem ersten Einschnitt, wenn's für die SmackDown-Brand wenn es um die SmackDown-Brand geht, weil August 2011 endet dann der Brand-Split und ab da, wenn man sich da so die Shows anschaut, und deswegen können wir da auch so ein bisschen springen, da sind dann die Shows sehr viel eintöniger geworden. Es war viel mehr so ein Raw-Recap. Es gab nicht mehr die ganz großen Augenblicke, die man dann irgendwie gesehen hat, sondern natürlich sind dann die Fäden ineinander gelaufen. Deswegen fehlten da einfach diese großen Peaks, die es vielleicht noch davor gegeben hatte. 2011, ich springe jetzt einfach mal hier so ein bisschen, 2011 hatten wir unter anderem, ein Alberto Del Rio, also erstmal natürlich ein Edge, der seine Karriere beendet hat, ne, einer der bedeutendsten SmackDown-Wrestler überhaupt, und ein Alberto Del Rio, der einen neuen Number-One-Contender-Gegner brauchte, um die Championship damals bei Extreme Rules, wo dann eben ein Christian da reingekommen ist. Wir hatten die Gründung von The Core, das war tatsächlich bei SmackDown, also um den Stellenwert von SmackDown hier mal darzustellen.
Ja, wobei ich sagen muss, dass Christian Main Event für mich super funktioniert hatte, vor allen Dingen, als dann später Wendy Orton dazu kam.
Das absolut stimmt. Für mich ist Christian ja einer meiner drei All-Time-Favorites, wirklich Lieblingswrestler aller Zeiten. Also ich bin ein riesen Christian-Fan gewesen, gerade die Captain Charisma-Zeit, da hätte man schon auf ihn bauen können. Jetzt hat man es nochmal versucht, aber da kamen dann auch Verletzungsprobleme hinzu. Ich glaube, dass er es möglicherweise im Main Event festgesetzt hätte, wenn nicht die ganzen Verletzungssorgen, die man generell hatte, dann auch noch bei ihm waren. Toller Mann, vielleicht ein Tick zu klein für die Zeit damals noch gewesen, aber das wäre jemand, der heute auch eine Liga tragen könnte.
Was man noch sagen muss, zu der Zeit gab es den besten RKO der Geschichte. Und zwar hat dann Wendy Orton in den Ring getanzt, bevor er den RKO angesetzt hat. Also ihr braucht einfach nur bei YouTube suchen nach Dancing RKO oder so, dann findet ihr das. Und das ist einfach fantastisch, wie er erstmal ein bisschen tanzt, dann macht er den RKO und dann macht er einen Sprung in die Luft mit einem Spagat und rastet einfach nur komplett aus.
Ja, das ist fantastisch. Ich fand das auch super. Ja, das war super witzig.
Ja, nee, das klang jetzt gerade so sarkastisch.
Nein, das war super witzig. Es ist ja auch nicht ernst gemeint. Es sieht einfach sehr ulkig aus. Was haben wir 2011 noch gehabt? Wir haben Christian, der jetzt quasi für eine Zeit lang den Spot von Edge so ein bisschen übernommen hat, da im Main Event gerückt ist. Wir haben Triple H, der als COO zunehmend irgendwie auch in so einer offiziellen Rolle gewesen ist. Und so richtig viel passiert ist zur damaligen Zeit bei SmackDown irgendwie nicht. Es gab natürlich weiterhin die Storylines, die dann eben fortgesetzt worden sind. Aber es hat sich natürlich dann durch den fehlenden Brandsplit, hat sich natürlich dann immer mehr mit den Raw-Geschichten vermischt. Shaky, wie war es 2012? Was ist da 2012 passiert? Um mal hier so ein bisschen zu springen, weil ansonsten sitzen wir hier sechs Jahre.
Ja, auch da ist es halt so ein bisschen zwischen Raw und SmackDown immer weitergegangen. Man hatte so ein paar Peaks gesetzt, gerade in der Storyline um CM Punk, AJ Lee und Daniel Bryan, aber das hat man auch bei Raw gesehen quasi. Da hat man aber ein paar Sachen auch bei SmackDown weitergeführt. Ganz interessant ist, dass es ja eigentlich immer noch GMs gab für Raw und SmackDown und ist dann ja bei, war es WrestleMania, dann dieses Match darum, wer als GM für beide Brands sollte es dann ein Match darum geben. Das hat man das als weiteren Beweis dafür, warum dass man eigentlich keine zwei GMs mehr für die beiden Shows brauchte, weil ja eh das gleiche Personal in beiden Shows aktiv war. Dann wurde dann John Laurinaitis halt zum John Laurinaitis natürlich zum GM für beide Brands damals.
Ich wollte nur sagen, das Hauptproblem zu der Zeit ist halt der Split, schön und gut, den hätte man auch übergehen können, indem man halt sagt, man bietet ein anderes Produkt, aber SmackDown und Raw waren von den Inhalten her einfach so ähnlich, dass du halt keinen Grund hattest, zu sagen, ich entscheide mich für Raw und SmackDown, sondern einfach, ja, Raw kommt Anfang der Woche, gucke ich mir das an, dann vielleicht noch SmackDown. Und das war auch bei den Ratings so. Früher war halt SmackDown die Show, wo du halt wirklich dieses geile Wrestling hattest oder halt eher die kleineren Wrestler, aber jetzt hast du die halt, du hast dieselben Leute eigentlich bei der einen Show gesehen, bei der anderen auch, nur die Undercard hat sich primär unterschieden.
Ja, so war es eben auch und deswegen, da sind nicht die ganz großen Geschichten passiert einfach. 2013 hat man es dann wieder ein bisschen mehr versucht, so ein bisschen den Fokus da drauf zu legen. Wir haben natürlich diese Face of the Company Storyline mit Randy Orton gehabt und Daniel Bryan und auch mit John Cena. Wir haben einen Damien Sandow damals als Mr. Money in the Bank gehabt. Es gab sogar eine Szene, wo er mit Cody damals gefädelt hat, also Cody Rhodes, der bei einer SmackDown-Ausgabe damit gedroht hat, den Koffer in den Golf von Mexiko zu werfen. Kann ich mich auch nicht mehr dran erinnern, aber gut. Wir haben zum Beispiel einen The Rock gehabt, der nochmal bei SmackDown gewesen ist, hat dann eben besagte Damien Sandow und Cody Rhodes damals attackiert, ne, die damals noch als Rhodes Scholars unterwegs gewesen sind, hat da People's Elbows verteilt. Wir hatten beispielsweise The Shield, die den Undertaker durch den Tisch gepowerbombt haben. Auch nicht so schlecht zur damaligen Zeit.
Ja, das war die Zeit, aber es war ein besonderer Moment für SmackDown. Das ist einer der größten Momente in 2013, wenn nicht sogar für längere Zeit, weil das war das einzige Match vom Undertaker im normalen TV bei SmackDown damals. Genau. Er war sonst wirklich nur noch bei WrestleMania aktiv, zu der Zeit schon. Da gab es auch die Saudi-Arabien-Shows noch nicht. Also wirklich bei WrestleMania nur aktiv. Und dann hat man ein Match zu SmackDown geholt. Da gab es das Match gegen Dean Ambrose. Und man dachte, jetzt wird es eine Fehde geben zwischen dem Undertaker, möglicherweise Roman Reigns oder so, oder mit der ganzen The Shield. Also hat man auf noch mehr gehofft, aber das war es dann auch erstmal so.
Ja, generell sehr viel GM-Storyline, sehr viel Authority. Das war alles nicht so richtig geil, sage ich mal ganz ehrlich. Was noch vielleicht noch erwähnenswert ist, ist hier zum Beispiel im November 2013, da gab es die erste Attacke auf Bray Wyatt, der damals versucht hat, die Wyatt-Family ein bisschen zu erweitern und Daniel Bryan dazu zu holen. Und wir wissen alle, wie das dann eben weiterging. Wir haben das Royal Rumble-Match gehabt. Wir haben dann auch diese kurzzeitige Daniel Bryan als Teil der Wyatt Family und dann auch zugleich diesen Ausbruch und dann eben das endgültige Yes-Movement damals.
Aber die Yes-Movement war ja bei Raw, oder nicht?
Das war bei Raw.
Generell ist ja bei den Stories, die wir erwähnen, die fanden ja bei beiden Shows statt, aber die ganz großen Momente waren meistens bei Raw.
Ja, eben. Das ist einfach so. Und deswegen können wir jetzt auch hier wirklich so ein bisschen springen, weil die großen, wirklich ganz, ganz großen Augenblicke, die passieren da nun mal bei Raw in dieser Zeit. Das ist nun mal so. Klar, wir haben dann noch sowas wie Daniel Bryan, der mit Hulk Hogan jubelt nach seinem Sieg bei WrestleMania 30. Wir haben einen Seth Rollins, der sich erklärt, warum er denn jetzt gegen The Shield geturnt ist. Wir haben zum Beispiel auch Super SmackDown Live, ne? Also die 800. Episode, wo wir einen Dolph Ziggler haben, der einen Seth Rollins hier besiegt. Aber grundsätzlich gilt eigentlich so bis 2016, da ist nicht so mega viel passiert. Und 2016, da haben wir ja sogar schon mit Headlock natürlich angefangen. Da haben wir auch immer gemotzt, David. Ich meine, du bist quasi seit Anfang an dabei. Ich weiß auch, dass wir immer drüber geschimpft haben, wie SmackDown über lange Zeit dargestellt worden ist, oder?
Ja, es fühlte sich halt immer so stiefmütterlich behandelt. Also wenn man so quasi das nur als Übergang nimmt, um halt zur nächsten War-Sendung zu kommen. Und richtig geändert hat sich das für mich erst mit Talking Smack, gebe ich zu, als das eingeführt wurde, als du das Gefühl hattest, okay, der ist jetzt was anders. Und dann, für mich, gebe ich halt zu, war halt The Miz derjenige, der SmackDown für mich interessant gemacht hat.
Das auch. Muss natürlich auch sagen, es gab 2016 nochmal einen großen Einschnitt am 19. Juli, weil da ab da läuft SmackDown dann wirklich live und wird dann auch in SmackDown Live umbenannt. Das war was Neues und ist ja auch wichtig einfach für den Charakter des der gesamten Show. Und da gab es ja dann auch den zweiten Draft damals. Ich weiß nicht, David, du erinnerst dich wahrscheinlich noch an unser Fantasy-Draft, den wir damals gemacht haben, der komplett aus dem Ruder gelaufen ist. Mit Kai zusammen, glaube ich. Der die war ganz grauenvoll. Die sind
aus dem Ruder gelaufen.
Ne? Und Talking Smack ist auch ein wichtiges Segment gewesen natürlich. Ne? Das gab es ein bisschen was über ein Jahr. Nee, stimmt gar nicht, ein bisschen weniger als ein Jahr. War natürlich eine Möglichkeit, dass die Wrestler ein bisschen freier reden konnten, sich da präsentieren konnten. Einige haben das gut gemacht.
Ja, das tat denen auch richtig gut. Jetzt mal ernsthaft, das war einfach
auf jeden Fall
anschließend ja. Ein Moment, wo du etwas hattest, was ihr War auch nicht hatte. Es wirkte bei Talking Smack oft sehr realistisch.
Auf jeden Fall. Shaggy, was ist 2016 noch so passiert? Wir haben noch 9. Ausgabe, wir haben 2017 noch vor der Brust. Springen wir ein bisschen.
2016, ihr habt es eben auch schon mal erwähnt, das muss man aber, glaube ich, noch mal genauer sagen. Das war ja auch, dass es jetzt auf USA Network auch lief, also da, wo auch Raw lief. Und man wollte es dann unbedingt auch ja dienstags dann live ausstrahlen. Das war auf jeden Fall auch ein großer Moment, dass SmackDown ja erstmalig wirklich dann jede Woche auch live kam. Das war ja erst 2016 so. Sonst meistens waren es auch am Freitags, also das ist am Dienstag quasi. Das hat ja den ganzen Terminplan der WWE absolut beeinflusst. SmackDown freitags live. Man hatte ganz andere, man musste sich ganz anders aufstellen. Jetzt hatte man quasi zwei Tage am Stück Aufzeichnungen und das war für die WWE ganz anders. Ich meine, jetzt wird es zukünftig wieder am Freitagabend sein. Das wird wieder alles, die kompletten Touren, wieder ganz anders aufstellen lassen müssen. Es geht gar nicht anders. Und das war ein wichtiger Moment auf jeden Fall auch, dass es jetzt wirklich dienstags ausgestrahlt wurde. Und ja, 2016 war auch noch die 99. Ausgabe von SmackDown. Die darf man auch nicht vergessen. Das war kurz vor der Survivor Series, weil das neue Motto der Survivor Series war ja immer Raw versus SmackDown dann. Jetzt hatte man endlich wieder auch zwei Brands, wo es Sinn gemacht hat. Und da war ja der Auftritt des Undertakers, der das Team um Shane McMahon und das Team SmackDown quasi ja ihnen befohlen und quasi befohlen hat, dass sie nicht verlieren dürfen, denn sonst passiert was ganz Schlimmes. Wie wir alle wissen, ist natürlich nichts passiert.
Das war das Schlimmste daran.
Ja, es gab kein Payoff, überhaupt nicht. Aber naja, so ist es halt auch.
Ja, da haben wir damals auch, glaube ich, schon drüber geschimpft vielmehr. Wenn wir dann so nach 2017 gehen, da hat man dann wieder gemerkt, da passiert dann wieder ein bisschen mehr. Auch so zumindest interessante Dinge. Wir hatten beispielsweise Rusev Day, was entstanden ist, was auch nicht durchgeführt worden ist. Wir hatten den James Ellsworth, der natürlich da auch bei SmackDown irgendwie seine kleinen Fußstapfen hinterlassen hat. Ich weiß, mochten wir auch nicht. Wir hatten einen Randy Orton, der die Hütte von Bray Wyatt abbrennt.
Der Moment war super. Wir hatten auch ein Tag-Team-Fehde zwischen New Day und Usos.
Genau.
Was übrigens der zweite Grund für mich war, neben The Miz, weshalb ich dann wieder SmackDown deutlich interessanter fand.
Genau, wir haben auch einen Kevin Owens und Sami Zayn, die quasi wieder zueinander gefunden haben und dann eben später dann auch, also das ist dann schon wieder 2018, da greife ich jetzt ein bisschen vor, dann eben auch diese Fehde mit Daniel Bryan und Shane McMahon gehabt haben. Damals war das okay, gerade für das Comeback von Daniel Bryan war das durchaus was, wo man gesagt hat, ja, damit kann man leben, auch wenn das Match jetzt nicht so herausragend gewesen ist, aber natürlich das Comeback von Daniel Bryan muss man dann hier auch erwähnen. Wir hatten auch so merkwürdige Sachen. Wir hatten diese Promo von The Miz und Maryse, die John Cena verarscht haben im Vorfeld von WrestleMania.
Das war super.
Ich weiß.
Das war fantastisch gemacht. Und das Traurige war nur, dass du genau wusstest, oh, ihr kriegt das so einen drauf dafür. Aber das war super gemacht.
Ich weiß auch noch, dass wir damals relativ gehypt danach waren. So nach dem Motto, oh, jetzt haben wir auf einmal Lust auf das Match. Und dann kam das Match.
Dann kam der Heiratsantrag, von dem keiner wusste.
Ja, hat niemand erwartet, ne? Außer nee. Dass es schon die ganze Zeit vorher über Social Media gelaufen ist. Surprise!
Aber kann ich noch, bevor wir jetzt noch weitergehen, einmal kurz eine Zwischenfrage stellen?
Stell eine Zwischenfrage.
Geht es euch eigentlich genauso wie mir, dass auch selbst zu der Zeit, wo es eigentlich wieder interessanter wurde, dass SmackDown trotzdem keine richtig eigene, großartig andere Identität als War hat für euch? Weil das ist für mich immer noch der Moment, wo ich denke, ja, man merkt kleine Unterschiede, es geht ein bisschen getrennter, aber es ist halt immer noch nicht so, dass ich sage, ja, wer das sehen möchte, der schaltet War ein, wer das sehen möchte, SmackDown.
Ja, liegt aber auch ein bisschen daran, dass man auch das gleiche Set benutzt hat, jetzt ja, seit es am Dienstag auch live war, was ich auch ein bisschen schade finde. Ich meine, das ist das Set, was man auch immer benutzt, außer jetzt vielleicht bei WrestleMania. Das ist schon ein bisschen schade, dass das nicht mehr unterschiedlich ist. Das ist ja, da können wir ewig lang auch diskutieren. Ich glaube, ich habe es ja am Anfang des Podcasts schon gesagt, ich persönlich glaube wirklich, dass Fox die Faust zurückbringen wird und SmackDown wieder eine eigene Identität bekommt. Nicht nur optisch, dann im Ring natürlich auch.
Genau, weil das ist ja letztlich das, was quasi früher Hand in Hand gegangen ist, dass du eine andere Präsentation gehabt hast und dass du eben auch ein anderes Produkt im Ring in gewisser Weise abgeliefert hast. Klar, es war immer noch Wrestling, aber du hattest eine andere Auslegung und einen anderen Fokus. Der hat hier dann eben immer ein bisschen gefehlt. Und klar, im Endeffekt war es ein ähnliches Produkt, nur mit anderen Wrestlern und in Blau.
Apropos andere Präsentationen, eine Sache haben wir nicht in der Liste hier stehen, dass SmackDown irgendwann zu der Zeit oder kurz später angefangen hat, eine andere Kameraperspektive zu zeigen als Raw. Und zwar eine ganz schlimme. Die sind deutlich näher am Geschehen gewesen und haben viel mehr Kamerawinkel von der Ecke aus gehabt und Co. Also die haben ja das ganz klar getrennt. Also Raw hatte einfach eine andere Kameraperspektive, primär als SmackDown. Und die von SmackDown war so schrecklich, dass wir uns, glaube ich, 3 Podcasts in Folge jedes Mal drüber aufgeregt haben.
Das kann sein. Ich glaube, du vor allem.
Nee, auch Kai, weil das war einfach schrecklich. Du konntest teilweise halt, hast du vielleicht ein Viertel vom Ring gesehen, wenn überhaupt. Und es war einfach zu wenig Platz. Es war viel zu nah dran. Das haben die irgendwann wieder geändert, aber das war schrecklich.
Ja, ich kann mich eigentlich nicht mehr richtig dran erinnern. Aber wenn du das sagst, ja.
Vertrau mir.
Ja, das ist wirklich so gewesen. Ich fand es aber ein bisschen, ich fand es schon gut, dass man was ausprobiert hat. Aber das hat nicht immer funktioniert. Da stimme ich euch dann so ein bisschen zu. Aber eine wichtige Sache noch, bevor wir, glaube ich, jetzt, bevor es 20 Jahre SmackDown gab, gab es ja noch ein anderes großes Jubiläum, worüber wir jetzt noch nicht gesprochen haben. SmackDown 1000. Könnt ihr euch da sind ja auch einige Dinge passiert. Man hat so große Dinge erwartet wie bei Raw 1000. War dann letzten Endes enttäuscht. Da gab es ja nur wenige Highlights.
Ja, wir haben unter anderem ja Evolution haben wir noch mal gesehen, zum Beispiel. Oder,
und die gute Promo, ne?
Das war sehr unterhaltsam. Das war natürlich auch so ein bisschen Teaser in Richtung WrestleMania irgendwo. Ich mochte das. Ich weiß, dass ich das damals sehr mochte. Auch da, wir hatten übrigens natürlich auch schon, wir hatten dann natürlich auch 2018 zum Beispiel auch schon den Superstar-Shake-Up und wir haben unter anderem natürlich auch damals andere Persönlichkeiten gehabt. Wir hatten auch mal eine Page zum Beispiel als General Manager. Wir hatten Shane McMahon und Daniel Bryan natürlich auch General Manager und solche Geschichten gehabt. Darf man auch nicht vergessen. Aber ja, SmackDown 1000, Evolution Storyline und Promo, das hat Spaß gemacht. Kann ich so unterschreiben. Wir hatten auch den Split von Aiden English und Rusev, der auch zu nichts geführt hat.
Der auch weniger Spaß gemacht hat.
Ja, und ein Eigentor war.
Ja, wir haben Rey Mysterio gehabt, der zurückgekommen ist, das war irgendwie ganz nett, aber
es fehlte da sehr viel, es war halt keine besondere Show irgendwo, außer halt 1-2 Highlights.
Genau das, und wenn man jetzt auf das aktuelle Jahr jetzt zurückschaut, wir hatten natürlich da als besonders tragende Geschichte bei SmackDown natürlich so ein Kofi Kingston zum Beispiel, der ja wirklich da aufgeblüht ist und plötzlich als großer Star irgendwie herausgekommen ist, und wir haben auch so ein paar Entwicklungen gehabt. Ich sag's ja nicht gerne, wir haben natürlich auch einen Shane McMahon da gehabt, ne? So, als dominante Persönlichkeit.
Als Bester der Welt.
Yes, genau das. Auch das bei SmackDown und das auch sehr oft bei SmackDown. Egal, wie oft wir es noch hören wollten, wir haben es immer wieder bekommen.
Ja, und aufgrund der sinkenden Zahlen, die man dann hatte, nicht nur Zuschauerzahlen, auch Einschaltquoten und so weiter, hat man dann die Wildcard eingeführt, die ja dann dahin geführt hat, dass jetzt jeder immer auftritt. Wir freuen uns jetzt auf jeden Fall auf den Sendersplit schon mal zum einen, weil der wird wirklich zum großen Split und zu großen Veränderungen führen müssen. Die beiden Brands werden ein absolut unterschiedliches Gesicht haben müssen. Es geht gar nicht anders, aufgrund wirklich auch Konkurrenz der Sender. Darauf freuen wir uns alle. Und ich glaube, das wird eine gute Zeit für SmackDown. Ich bin guter Dinge.
Es wird vor allen Dingen sehr großen Druck geben auf WWE.
Ja, ich meine, es muss jetzt was passieren. Das ist ja ohnehin schon lange klar, dass da muss eine Entwicklung her. Und die kommt jetzt hoffentlich. Es wurde ja auch angekündigt, dass Fox bereits sehr große Marketingmaßnahmen und Werbemaßnahmen da ankündigen wird. Ich bin gespannt, was das alles bringen wird. WWE, haben wir gerade schon angesprochen, wirft sich natürlich auch echt ins Zeug, wenn wir da das Draft-Special und hier 20 Jahre SmackDown und solche Sachen da irgendwie sehen. Das kann schon spannend werden. Ich bin da wirklich sehr neugierig einfach, was da passiert. Der Oktober wird extrem heiß, was Wrestling angeht. Und man hat einfach das Gefühl, dass sich derzeit viel bewegt. Und das ist ja eigentlich das, was wir vom Wrestling wollen, oder? Also David, es geht dir auch wahrscheinlich genauso.
Ja, ich wünsche mir ganz vieles, aber ob es halt eintritt?
Ja.
Ja, ich bin halt momentan ein bisschen noch unsicher, wo ich auch ein bisschen Bammel vorhab, gebe ich dazu, dass der Sender sich irgendwann zu stark einmischen wird. Dass irgendwann halt Leute, die eigentlich nicht so im Wrestling drin sind, sagen werden, unser Vertrag, wir fordern das und das und ihr habt das bitte umzusetzen.
Auch da, ne, mal gucken. Also es gab ja schon bei dem 24-7-Belt, hieß es ja schon, das war so einer der Vorschläge, die damals gemacht worden sind. Gucken wir mal, wie sich das da entwickelt. Ne? Gerade bei Fox, die ja dann doch die ganz großen Stars haben wollen. Ronda Rousey steht da noch im Raum, Brock Lesnar steht da noch im Raum. Ich bin einfach nur neugierig, was da passieren wird. Und ich hoffe einfach, dass da insgesamt bei WWE jetzt quasi so ein bisschen ein Cut erfolgt und dass dann da der nächste Schritt gegangen wird. Und ich glaube, will noch jemand was zu den 20 Jahren SmackDown sagen, bevor ich jetzt den Deckel
mache? Eine wichtige Personalie sollte man vielleicht auch noch erwähnen. Das ist jetzt auch ein Eric Bischoff, der ja hinter den Kulissen jetzt bei SmackDown auch. Man weiß nicht ganz genau, ob er jetzt nur das Bindeglied zu Fox ist oder was er da so genau macht. So ganz genau ist es ja nicht raus, glaube ich. Der ist auf jeden Fall jetzt Teil von SmackDown und auch mitverantwortlich für die Zukunftsgestaltung unseres Lieblingsbrands, oder?
Ja, irgendwie so ein bisschen, ne? Aber man weiß es eben nicht so genau, was er da jetzt tatsächlich macht.
Das ist richtig.
Das ist so merkwürdig. Ja, und ich kann dir gar nicht genau sagen, was ich bis jetzt davon halten soll, weil man hat jetzt irgendwie nicht das Gefühl, dass sich da was verändert. Also da habe ich bei Raw eher das Gefühl, dass sich ein bisschen was tut irgendwie, aber bei SmackDown schwierig.
Das wird sich generell viel verändern, auch wenn wir demnächst nur noch 2 Kommentatoren haben.
Ja. Schauen wir mal. Auf jeden Fall jede Menge Entwicklung da. Das waren 20 Jahre SmackDown, die wir hier so ein bisschen durchgerattert sind. Ich hoffe, das war nicht zu schnell. Ich hoffe, ihr habt da so hier und da ein paar schöne Momente für euch rausgeklaubt. Und ich hoffe auch, dass ihr, wenn euch da was gefehlt hat, hört euch einfach noch die Ausgabe 202 an, wo wir dann noch mal über andere Dinge auch noch mal sprechen. Und wirklich noch mal diese größten Momente, die besten Wrestler, die wichtigsten Wrestler und so weiter und so fort, da noch mal drüber sprechen. Ich glaube, die beiden Podcasts zusammen ergeben, glaube ich, ein ganz gutes Bild von der Show SmackDown in den letzten 20 Jahren. Genau,
zusammen mit dem noch folgenden Helden aus der zweiten Reihe mit Juice und Domino. Die drei zusammen geben wahrscheinlich ein großes Gesamtbild ab.
Als 3-Stunden-Special.
Genau das. So, wir haben natürlich mal wieder Fragen bekommen. Da machen wir jetzt auch noch schnell ein paar, bevor hier die Ausgabe mal wieder die übliche Sendezeit hier komplett sprengt. Ihr wisst, Fragen schickt ihr an fragen@headlock.de. Ihr schreibt uns einfach bei Facebook, bei Instagram, bei Twitter oder sonst irgendwie an und dann bauen wir den Kram hier ein. Der Fabian hat uns mal wieder eine nette Mail geschrieben, auch hier einen etwas längeren Text. Ich versuche das mal möglichst schnell zusammenzufassen. Der Fabian schrieb auf jeden Fall, Pyro im Wrestling. Braucht es wirklich noch Pyro bei den Wrestling-Shows? Natürlich leuchten bei fast allen die Augen, wenn man ein schönes Feuerwerk sich anschauen kann. Aber was bringt es? Schalten mehr Leute ein, nur weil bei WWE oder AEW aktuell bei den Pay-Per-Views Pyro verschossen werden? Pyro ist seiner Ansicht nach nur Mittel zum Zweck. Gerade die WWE erhofft sich dadurch, nicht noch weitere Zuschauer zu verlieren. Aber dazu gewinnen wird man dadurch nicht. Gerade in aktuellen Zeiten im Zeichen des Umweltschutzes finde ich, also der Fabian, das Abfeuern von Feuerwerk doch schwierig. Die Aussagen, dass manche Entrances, wie zum Beispiel Batista, nur mit Feuerwerk funktionieren, kann ich nicht unterstreichen. WWE hat so viel Budget, da kann man auch was mit Luft- und Nebelkanonen oder LED machen. Bestes Beispiel etwa Io Shirai bei NXT. So, wie seht ihr das? So, lange Frage. David, ich weiß, dass du gerade jemand bist, der bei Batista oder bei Brock Lesnar oder bei anderen Wrestlern auch sehr auf Feuerwerk steht. Wie siehst du das? Ich finde diesen Aspekt des Umweltschutzes finde ich auch ganz interessant, den ihr hier eingeworfen habt. Wie siehst du die Geschichte?
Umweltschutz, ja, wichtiges Thema. Schwierig ist es für mich, wenn man das auf alles und jeden bezieht. Ich grenze das deshalb jetzt erstmal aus und gehe jetzt mal einfach darauf, was Emotionen angeht. Und da muss ich halt Fabian widersprechen. Als alter Mann sage ich, dass bei mir zum Beispiel früher so war, dass wenn ich nachts aufgeblieben bin, um War Live zu gucken bei Sky, was echt lange her ist, es wirklich so war, es kam der Theme. Dann gab es dieses richtig fette Feuerwerk, dann ging das Team weiter und das schwenkt durch die Halle. Und dieses Feuerwerk war für mich jedes Mal wie ein Startschuss. Das war echt, ich sag das Wort jetzt nicht, sag mal bitte.
Essentiell.
Danke. Ein wichtiger Moment für mich einfach, weil dann ging für mich beispielsweise War los. Und bei den Entrances ist es halt noch mehr der Fall. Beispielsweise ein Edge braucht kein Pyro unbedingt, aber der jetzt ohne Nebel wäre komisch. In Orten damals mit dem Feuerwerk, es gibt ganz viele Wrestler, wo ich beim Entrance einfach auch Feuerwerk mit verbinde. Du könntest einen Goldberg rauskommen lassen, ohne diesen Sprühregen wirkt er einfach 3-4 Nummern kleiner. und weniger beeindruckend. Und es hat auch dabei geholfen, die Entrances von jedem Wrestler noch mehr von anderen Wrestlern zu unterscheiden. Beispielsweise bei Shawn Michaels wusstest du halt ganz genau, wenn er sich dann hinkniet, dann kam im Hintergrund das Feuerwerk, während er die Arme hochgehoben hat. Das hat halt kein Wrestler wie er gemacht. Also das hat nochmal das unterstrichen. Pyro wird nicht dafür sorgen, dass es 1000 Leute mehr einschalten. Jetzt, weil es fehlt, werden auch nicht 1000 Leute weniger einschalten. Aber was es macht, ist einfach, dass dieses Besondere, dieses Entertain-mäßige Over the Edge, Larger than Life, das geht ein bisschen verschwunden dadurch für mich. Und gerade bei Pay-Per-Views noch mehr. Also ich finde, ich hätte gern Pyro wieder da und ich glaube, es wird der WWE auch verdammt gut tun, um halt einfach auch die Wrestler mehr zu betonen und besonders mehr als Stars hervorzuheben. Nicht jeder Wrestler braucht Pyro, gab es auch früher nicht bei jedem Wrestler, aber es macht bei einigen einfach Sinn, beziehungsweise hat einfach eine sehr starke Wirkung. So, Monolog Ende.
Shaggy, wie siehst du das?
Ja, im Grunde das, was David gesagt hat, sehe ich ein bisschen so. Aber natürlich bin ich kein Befürworter von Feuerwerk im Allgemeinen. Also ich sehe das auch so wie Fabian. Es hat ja hat auch Umweltgründe und so weiter. Aber auch, was man dafür an Geld ausgibt, könnte man noch viel vernünftiger ausgeben. Aber das, was David sagt, stimmt schon. Also Pyro gehört irgendwie auch zum Wrestling. Zumindest sollte man das bei den großen Ereignissen irgendwie wieder versuchen einzubauen. Ich war ja jetzt bei WrestleMania vor Ort. Da hat man, glaube ich, so viel Pyro abgefeuert, wie man früher in einem Jahr abgefeuert hat. Dafür hat man sich wahrscheinlich alles aufgehoben, hat dafür weniger Geld in diesem Jahr in die Stage investiert, dafür mehr für Pyro ausgegeben. Das war schon geil vor Ort, das einfach mitzuerleben. Klar hat man dann auch noch dieses Gerät, was den Krach macht, weil die Pyro allein macht ja nicht den Krach, sondern man hat da auch noch Lautstärke, die man dazu noch einsetzt. Das wirkte einfach schon ganz cool, wenn du dann ja in dem Stadion sitzt im dunklen Himmel und da siehst du so ein krasses Feuerwerk über der Action, die da gerade passiert. Das ist toll. Das gehört schon irgendwie zum Wrestling. Und ein Batista, der schießt bei seinem Entrance halt jetzt nur noch Platzpatronen und so. Das gehört, da hat das Feuerwerk schon irgendwie dazugehört. Das stimmt schon. Und auch ein Goldberg, der Feuerring, das ist, der ist ja dann auch da, aber das braucht man einfach auch so ein bisschen. Weil man den Einzug so kennt von früher so und dann will man den auch so sehen. Und dann, wenn das nicht dann dabei ist, dann fehlt schon irgendwie was. Klar gewöhnt man sich da auch dran. Ich brauche nicht jede Woche Feuerwerk, brauche ich definitiv nicht. Brauche nicht bei jedem Smackdown Feuerwerk, aber so ab und an wäre das schon ganz nice.
Ich glaube, gerade das, was David erwähnt hat mit dem Unterstreichen der Charaktere, das ist eben was ganz Wichtiges. Und das hat WWE in den letzten Jahren so ein bisschen vermissen lassen. Klar, jeder Wrestler hat irgendwie so seine Gesten und seine Kamerawinkel teilweise bekommen, aber natürlich kann man dann eben auch einen Wrestler mit Feuerwerk irgendwie nochmal so ein bisschen seine eigene Identität geben. Wir haben jetzt bei Bray Wyatt etwa gesehen, wie man mit kreativen Kamerawinkeln, mit Licht, mit Nebel da was anderes draus machen kann. Und ich glaube, dahin sollte es gehen und kann es gehen, erfordert aber deutlich mehr Kreativität und Einsatz und Fingerspitzengefühl, was das Charakterdesign angeht. Und da wiederum weiß ich nicht, ob WWE derzeit so erpicht darauf ist, so jeden da so einen speziellen Twist zu geben. Löblich wäre das, aber ich glaube, man kann halt so einen gesunden Mittelweg vielleicht einfach finden aus den beiden. Bei bestimmten Charakteren vielleicht Feuerwerk, bei anderen vielleicht mehr Licht oder
ja, beim Demon zum Beispiel siehst du ja auch, das Nebel, Licht, da holt man viel raus und auch genau. Beim Nakamura zum Beispiel, da brauchtest du kein Feuerwerk, aber beispielsweise ein Lesnar, das hat halt einfach dieses Bestialische unterstrichen. Und ich bin auch nicht dafür, dass halt bei jedem das rausgeballert wird. Ich fand eben bei WrestleMania das auch viel zu viel Feuerwerk, weil irgendwann nutzt es sich ab. Aber gerade, wenn ich halt an Leute denke wie Randy Orton, ein Feuerwerk gibt den Wrestlern meistens auch diese ein, zwei Momente für diese besondere Bildaufnahme. Ja. Und das fehlt halt.
Ja, das meine ich eben auch, dass du damit quasi den Charakter noch mal ein bisschen unterstreichen kannst. Aber wie gesagt, das erfordert Kreativität. Und ich hab ja auch schon mal über die Titantrons zum Beispiel gemotzt, über die Videos, ne, wo einfach nur der Name im Hintergrund steht.
Oh, schrecklich.
Auch das will ich anders haben. Das muss auch wieder anders werden. Es geht einfach nur darum, dass du deinen Figuren, die du da eben auftreten lässt, irgendwie eine gewisse Identität gibst. Bei Shirai zum Beispiel machen wir es auch echt gut mit dem Stroboskoplicht und so. Perfekt. Aber da musst du Zeit für haben, die Figuren zu entwickeln und musst auch das Vertrauen daran haben, dass du diese darstellen kannst. Ich hoffe einfach, dass man das irgendwie auch in Zukunft schafft. Ich brauche nicht immer Feuerwerk, aber ich finde es mal ganz schön und bei bestimmten Wrestlern hat man sich immer auch einfach dran gewöhnt. Gerade bei denen der älteren Garde. So, machen wir weiter. Der Fabian hat noch gefragt, was ich absolut unverantwortlich fand, war der Einzug von Cody bei All Out. Warum zieht man seinen Hund damit rein, der absolut verängstigt war? Ich glaube, hier hat AEW garantiert mächtig Gegenwind von Tierschützern im Nachhinein bekommen. Mich würde interessieren, was ihr darüber denkt. Kai und ich haben damals schon bei der Review gesagt, wir fanden das absolut grauenvoll. Shaggy, ich frag dich mal zuerst. Wie fandest du das? Ganz kurz.
Ich bin ja ein Hundebesitzer lange gewesen. Also ich habe jetzt mal keinen Hund mehr, aber natürlich ist es unverantwortlich. Sowas kann man nicht tun. Und es war ja wohl auch ein Unfall, dass das Feuerwerk in dem Augenblick wohl losging, wenn der Hund da schon im Gang war. Und was, dann haben wir einfach, ich meine, Brandy, es ist ja auch Brandys Hund, die hat dann einfach reagiert und hat irgendwie den Hund dann auch noch gezogen. Das war ja auch nicht cool. Der Hund hatte sichtlich Angst, war sichtlich ja erschrocken und wusste jetzt gar nicht mehr, wo er war und so. Das war schon kein schöner Moment für den armen Hund. So was darf eigentlich nicht passieren. Da sollte man heutzutage darauf achten. Früher war es gang und gäbe, dass da Tierquälerei herrschte beim Wrestling, wenn man bedenkt, dass da Leute ihre Schlange, ihre Bulldogge, ihren Papagei mitgebracht haben, ihre Flöhe. Das war schon echt nicht schön. Also wirklich nicht.
David, andere Meinung?
Nee, du musst kein Tierschützer sein, um das einfach nur beschissen zu finden. Sorry für die Worte, aber ich finde das halt auch unverantwortlich. Ich habe keinen Hund, bin auch kein Hundefan, aber wenn ich ein Haustier habe, dann habe ich auch eine Verantwortung dafür. Und in dem Moment, wo du gesehen hast, dass der Hund im Hintergrund halt verrückt spielt, hätte ich einfach, ehrlich gesagt, anders reagiert. Ich hätte einfach gesagt, okay, klar, Planänderung, Hund nach hinten, wir kommen einfach ohne Hund raus. Ende aus. Das wird auch nie wieder passieren, bin ich mir sicher. Ich glaube, vielleicht waren die auch einfach überfordert, das war so geplant und in Proben war alles gut, weil da hat der Hund schillig reagiert und jetzt wussten sie nicht, nein, der Entrance war doch so geplant. Das war unnötig. Es war absolut. Es hat nichts gebracht, außer dem Tier halt noch mehr Angst zu machen. So gehst du halt nicht mit dem Tier um. Ende aus.
Ja, genau das. Wie würdet ihr ein Wargames-Match zwischen der Undisputed Era und Imperium finden? Wäre es möglich, dass es sogar dieses Jahr stattfinden könnte? Also quasi NXT UK gegen NXT. Wäre spannend. Ich glaube nicht, dass es dieses Jahr stattfinden wird. Aber ich hätte da riesig Bock drauf. Haben wir, glaube ich, auch schon mal so eine ähnliche Frage gehabt. Also bin ich komplett dafür. Und Walter mal auf der ganz großen NXT-Bühne noch mal zu sehen, bin ich eh immer dafür. Genauso wie Marcel Bartel und Alexander Wolf. Der kennt ja die Wargames schon. Fände ich nicht so verkehrt. David, was würdest du davon halten?
Ich fände es fantastisch. Ich glaube, das würde ein richtig gutes Match werden. Ich bin generell für alles zu haben, wo man sagt, Walter mehr in Fokus rücken. Ja, ich finde den Kerl einfach nur unglaublich gut. Ich weiß nicht, ob es stattfinden wird, aber ich halte es nicht für unwahrscheinlich, wenn man halt hört, dass UK-Wrestler ja generell jetzt auch ein bisschen bei NXT Live da sein werden. Ja, warum also nicht?
Ja, aber nicht nur das. Also ich meine, es ist sogar nicht unrealistisch, dass es dieses Match schon dieses Jahr geben könnte. Also wir hören ja auch, dass die Takeover-Events jetzt verlegt werden und dass dafür zumindest beim Royal Rumble erstmal ein World Collides-Turnier wieder geben wird, wo ja verschiedene Wrestler aus verschiedenen Brands gegeneinander antreten. Vielleicht kommt das ja gut an, dieses World Collides Turnier, dass man das auch regelmäßiger dann bei den Pay-Per-Views holt, dass man seine Wrestler dann wirklich dann auch da in die antreten lässt. Und da ist es doch dann nochmal realistischer, dass so die beiden ja großen Stables gegeneinander auch antreten könnten. Das könnte ich mir schon ganz gut vorstellen. Warum nicht?
Aber dieses Jahr, ich weiß nicht. Also mal gucken. Aber natürlich den Einwand akzeptiere ich. Da habe ich gerade in dem Augenblick gar nicht dran gedacht, dass natürlich es auch bekannt gegeben worden ist, dass ja da NXT UK Talent zusehends bei NXT antreten wird und dass man das ein bisschen mehr miteinander vermischt. Ich fände es top. Also ich bin der Letzte, der sich darüber beschwert, wenn man da so ein Match auf die Beine stellt und wenn mein erstes, das wird es dieses Jahr nicht geben, dadurch revidiert wird. Total wurscht. Also ich finde, das wäre ein geiles Match. Das sind 8 talentierte Leute und Wargames hat immer Spaß gemacht. Deswegen freue ich mich drauf. Wer wird eurer Meinung nach Walter um den NXT UK-Titel besiegen können? Ja, schwierige Frage. Der wirkt ja momentan so dominant.
Ganz klar, jeder. Wenn die Writer sagen, der soll es sein, dann wird es auch der sein.
Ja, aber wer wird es denn deiner Meinung nach sein, Shaggy? Jetzt entzaubere ich hier nicht unser Wrestling.
Vollkommen boykottieren.
ist eine gute Frage. Im Moment sehe ich da jetzt niemanden. Der ist ja jetzt noch keiner so groß aufgebaut. Vielleicht wird man auch bei NXT UK irgendwann auf den Richter kommen, Ilya gegen Walter zu stellen. Das wird auf jeden Fall fantastische Matches geben. Und der ist ja jetzt auch im Grunde so aufgebaut, dass es sein kann. Ein Jordan Devlin, den behauptet man auch aktuell auch ein bisschen auf, auch eine Möglichkeit. Aber den will ich nicht unbedingt jetzt Walter besiegen lassen sehen. Schwierig zu sagen, also Ilya könnte ich mir in dem Roster im Moment sehr, sehr gut vorstellen. Ansonsten sehe ich da jetzt noch keinen so richtig.
Am Ende wird es doch David Starr.
Bei der WWE, bei NXT UK? Ja. Hm.
Ja, na klar. Ja, Independent, das ist der größte Heel-Turn in der Geschichte.
Weißt du?
Nein, mein Tipp ist auch, dass es Ilja sein könnte, aber der muss erstmal noch durch eine Feuertaufe gehen. Ich glaube, das wird noch ein bisschen dauern. Ich glaube, dass ein Walter das erstmal noch ein bisschen halten wird. David, hast du irgendwie da eine Prognose, was da mit Walter passiert?
Mit Ilja wäre super, müsste nur länger aufgebaut werden. Ich weiß es halt nicht, ob man sich rein auf den UK-Roster beziehen sollte, wenn es eh das so gemischt aufgetreten wird. Kann man ja auch ein Title-versus-Title-Match gegen NXTler vorstellen. Ansonsten werfe ich noch einen anderen Namen mal in den Raum, der jetzt nicht lange Champion sein müsste, aber der vielleicht das Ganze ein bisschen pushen könnte, gerade wenn Walter den Titel zurückgewinnt, das wäre Cesaro.
Wäre auf jeden Fall interessant. Und ja. Oder Roman Reigns, der im Zweifelsfall, der könnte es immer sein. Aber
ja, es gibt ja Gerüchte, dass auch ein European-Titel kommt und es wird halt passen, weil es halt eher europäisch und dann Cesaro. Ich fände es ganz cool, vor allem wäre halt für Cesaro das halt auch ein bisschen mehr Rampenlicht und andererseits könnte es den Titel aufwerten.
Klar wäre es geil, also ich fände es auch gut, aber nochmal zu Ilja ganz kurz, der wird ja schon richtig gut aufgebaut. Ich meine, er bekommt Cesaro als Gegner, der hat auch Cassius Ohno jetzt bekommen, also hier die Kings of Wrestling jetzt vor kurzem, gegen beide durfte er antreten, das ist schon, man setzt schon auf ihn und man baut ihn schon zum großen Star auf. Ich glaube, das wird sein.
Aber er wirkt doch ein bisschen nervös, ne?
Ja, aber er muss auch erstmal einen Kampf gewinnen. So, also er muss auch mal ein großes Match gewinnen, um dann quasi da auf diesen Weg gehen zu können. Also bis jetzt hat er ja gegen Cassius Ohno hat er verloren und gegen den Cesaro hat er auch verloren.
Ach, das kommt alles, wenn er eine andere wenn er eine andere Musik bekommt am Anfang wieder seine von WXW, dann läuft alles besser.
WXW hat er jetzt übrigens die auch von NXT UK, David, tut mir leid.
Oh Gott, warum? Die war so gut.
Ja, weil WWE anscheinend nicht genug Geld hat, um die von EA abzukaufen.
Ja, müssen halt mehr Pyro machen, damit Shaggy bei WrestleMania Spaß hat.
Genau so. Der Jane fragt noch per Facebook, The Ascension waren bei NXT sehr dominant. Glaubt ihr, dass Vince McMahon noch was aus den Ascension macht? Oder bleiben sie für immer das Jobber-Team? Momentan sind die ja gar nicht wirklich anwesend. Ich habe dem Jane schon geschrieben, ich glaube an gar nichts mehr, was die Ascension angeht. Die sind Enhancement-Talent mit dem Entrance und ein bisschen Gimmick, das war's. David, glaubst du, man macht noch was aus Ascension?
Nein, vor allen Dingen, es werden ja so viele Teams nachgeschoben. Wo soll denn da noch Platz für die sein? Also das Standing wieder aufzubauen, was zerbrochen wurde, nein. Die werden halt, glaube ich, noch viele Jahre dabei sein, immer wieder bei House-Shows ihre Rolle spielen. Aber das war's auch schon.
Shaggy. Ich habe bis ich jetzt die Frage von dir vorgelesen bekommen habe, gar nicht mal an Ascension gedacht seit Monaten, glaube ich. Das sagt schon einiges aus. Nee, ich glaube auch nicht, das will man da machen. Also da baut man eher Dolph Ziggler nochmal zum World Champion auf, als die beiden.
Das sind halt keine Houston Dominos.
Eben. Aber Victor ist meines Wissens der letzte Absolvent von der Stampede Wrestling School gewesen. Also von daher, ein bisschen was hat er ja schon. Nee, das wird nix.
Glaube ich auch. Der Daniel hat uns noch bei Twitter angehauen, hier traurig, was wir eben mit Kushida anstellt. Erst mal neuer aufgehender Stern in Amerika irgendwie debütiert und dann nur noch spärlich bis gar nicht bei NXT eingesetzt und nun zu 205 Live verfrachtet, da blutet einem das Wrestling-Herz.
Ja, aber bei 205 Live war es, glaube ich, erstmal nur ein einmaliger Auftritt und 205 Live wird ja wohl, wie es jetzt aktuell heißt, auch nicht mehr lange Bestand haben. Man wird eh dann die Wrestler irgendwie verteilen auf die Wrestler oder bei NXT zumindest größtenteils einsetzen. Und ich glaube, Kushida hat man ja, also kann man bei NXT ist ja auch so aufgebaut, dass dadurch, dass es eine Stunde ist und dass man den Charakteren, die zeigt man nicht einfach jede Woche. Und Kushida hat da ein gutes Standing-Moment. Man hat ihn jetzt 3 Wochen einfach nicht bei NXT gesehen, gefühlt. Oder ich glaube, viel länger war es ja auch nicht. Also auf Kushida setzt man noch immer und ich glaube, das ist echt nicht nur, weil er das coolste Gimmick von allen hat, zurück in die Zukunft. Besser geht's nicht. Der ist auch ein gut super Wrestler. Klar wird das schwer haben als Japaner im Hauptroster, aber ist ein trotzdem toller Mann. Und ich glaube, bei NXT wird man weiterhin auf ihn setzen, auch in höheren Card-Regionen.
Ich glaub's halt nicht. Also ich glaube, dass er irgendwo so im soliden Mittelfeld irgendwie da mitspielen wird, aber ich sehe ihn nicht wirklich groß weit oben. Und das haben wir ja schon gesagt, als er verpflichtet worden ist. Für mich ist er eben, trotz des Gimmicks irgendwie, ist er eben für mich jetzt nicht WWE-Material. Da fehlt halt irgendwie so ein bisschen was. Ich weiß nicht, David, wie siehst du das?
Mein Problem ist eher, dass, wie formuliere ich das, damit das nicht falsch rüberkommt? Bei WWE gibt es momentan sehr viele asiatische Wrestler. Ich glaube, das wird ihnen auch ein bisschen zu Verhängnis. Weil WWE eigentlich da nicht so viel Fokus drauf setzt, um da was anderes draus zu machen, als halt das Japanische zu promoten oder zu betonen. Also dieses Alleinstellungsmerkmal, da muss halt wirklich dann was hinterstecken, dass man halt denjenigen pushen will, und ich weiß halt nicht, ob die WWE da so gut Unterschiede sieht.
Ja. Kabuki Warriors for the Rescue, sage ich dann.
Ab ins Main Wars damit Kushida und an die Seite von Shinsuke. Orient Express 2000 nennt man sie dann. Und gibt ihnen Sunny Ono als Manager, was will man mehr?
Oder Velvines kommt wieder für einen Promo.
Ja, ich finde übrigens auch, dass das Orient Express 2000 finde ich ziemlich witzig. Das passt ja auch total zu dem Zurück in die Zukunft Gimmick, Shaggy. ein anderer Daniel, der fragt noch per Facebook, was sagt ihr zu den Geschehnissen bei RevPro? Referee Aaron Wild wurde nach einem gebotschten Finish erst von Charles Samuels und danach von Josh Bowden brutal attackiert. Er litt dabei Nacken- und Rückenverletzungen, und wie ja später jetzt rausgekommen ist, hat er jetzt auch erstmal vorübergehend seine Karriere quasi an den Nagel gehängt als Referee. Eure Meinung dazu? So, das war auch ein großes Diskussionsthema bei uns. Ich habe direkt vorgeschlagen, sofortiges Wrestling-Verbot, Berufsverbot für Charles Samuels und Josh Bowden. Geht meiner Meinung nach gar nicht, was da passiert ist. David, hast du was ist deine Meinung dazu? Frage ich einfach so.
Ich gebe zu, ich habe es nur gelesen. Ich habe es nicht gesehen, möchte es mir auch nicht ansehen. Für mich ist es die gravierende Linie, die man nicht überschreiten darf, weil bei Wrestling geht alles um Vertrauen, egal ob Wrestler untereinander im Ring, die einander ihre Gesundheit anvertrauen, als auch Referee. No go, und für mich ist das eine komplette Disqualifikation für den Beruf. Deshalb würde ich mich freuen, wenn halt alle Ligen sagen, nee, euch engagieren wir nicht.
Ja, es gab ja auch schon Konsequenzen. Hat man Josh Bowden nicht sogar entlassen jetzt auch mittlerweile? Also das geht halt wirklich überhaupt nicht. Josh Samuels hat erstmal suspendiert zumindest, und es wird wohl auch Geldstrafen noch hageln. Also ein absolutes No-Go. Sowas kann und darf einfach nicht passieren, und dass das vor Kameras und dass wir das jetzt alle sehen, ich glaube, das wird die Karrieren der beiden auf langfristig gesehen auf jeden Fall schon zerstört haben. Kann es mir nicht anders vorstellen. Schade um Charles Samuels, der jetzt gerade wieder einen Run hatte, der, nachdem er wirklich auch hart an sich gearbeitet hat, körperlich auch so, der hat eine körperliche Verfassung seines Lebens. Aber das geht halt einfach nicht. Selber schuld, haben sich beide ins Aus befördert.
Ja. Genau das, was ihr sagt, und ich will keinen von den beiden da nochmal im Wrestling-Ring sehen, und ich bin auch dafür, dass der Aaron Wild die beiden einfach verklagt auf Körperverletzung und anzeigt und solche Sachen, weil alles, was David gesagt hat und was Shaggy gesagt hat, also ich war da auch zutiefst erbost, als ich das gesehen habe, und enttäuscht. So, damit sind wir durch.
Aber mit 20 Jahren. 100.000
genau, Dollar. Genau, wir sind durch. So. Ja. Genau. Passend dazu, genau.
20 Jahre genau,
Headlock. Nee, das gab's doch.
Nicht ganz.
Kevin Owens hat ja auch einen offiziellen attackiert. Da gab's 100.000 Dollar Strafe.
Ja. Würde ich Aaron Wild sofort gönnen für so eine Attacke. Also das geht halt überhaupt nicht. Egal wie, wir sind durch mit dem Podcast. Wir haben demnächst übrigens, ich glaube, 2-jähriges Patreon und Steady Geburtstagsjubiläum irgendwie. Das haben wir. Und ansonsten hatten wir die 250, insofern nicht ganz 20 Jahre, aber passt schon. Ich glaube, an der Stelle sagen wir nochmal Dankeschön an die Kollegen von 2K und WWE 2K20 natürlich mit ihrem am 22. Oktober 2019 erscheinenden Videospiel an der Stelle, ne, mit Roman Reigns, Becky Lynch auf dem Cover, mit allem drum und dran, mit dem Story-Modus um die Women's Evolution, mit den Editoren, die es dazu gibt, mit den ganzen Matcharten und so weiter und so fort. Also das ist auf jeden Fall was dann die Videospieler unter euch sicherlich dann ansprechen wird, die puren Wrestling-Fans, die können sich dann hier nächste Woche quasi auf unsere Review von WWE Clash of Champions freuen, die dann der David und ich, jetzt hast du der David schon Schrecke bekommen hier am anderen Ende der Leitung, aber eigentlich war es, ja genau, eigentlich ist es der Kai, mit dem ich das zusammen mache, und nächste Woche da quatschen wir dann hier über ein von euch vorgeschlagenes Thema, nämlich über Promos, also die Götter hinter Mikrofon, die besten Promos, die besten Talker, da werden wir ein bisschen drüber plaudern. Ich sag Dankeschön, David, und Dankeschön, Shaggy, dass ihr hier dabei gewesen seid.
Sehr gern, wo wir beim Thema Götter am Mikrofon sind. Ich kann wahrscheinlich bei dem Promo-Podcast leider nicht dabei sein. Das tut mir sehr leid, aber ich freue mich sehr auf 2K. Ich werde es kaufen, und irgendjemand von euch muss mir dann, man kann ja auch Superstars ja kreieren, schickt mir dann mal, wie ihr Deuce und Domino kreiert habt. Ich glaube, die sind leider in der Deluxe und in der Collector's Edition auch nicht dabei. Vielleicht schreiben wir alle an 2K, dass wir gerne Deuce und Domino dabei hätten beim nächsten 2K-Spiel. Aber es lohnt sich auf jeden Fall. Kauft es, ich werde es mir zulegen. Ich freue mich da schon. Danke, dass ich dabei sein darf. Die letzten Worte lasse ich dem lieben David.
Ja, danke, dass ich dabei sein darf und erfahren darf, dass Shaggy 2K kaufen wird. Ziemlich beeindruckend. Ich verdiene nicht so viel Geld, ich bin jetzt komplett pleite. Und deswegen muss ich jetzt auch aufhören arbeiten.
Ich zähle gerade mein Geld, ja stimmt, ich habe mich falsch ausgedrückt. So viel zum Thema gut am Mikrofon. Ich habe mich selber disqualifiziert.
So sieht's aus. Ich sage Dankeschön fürs Zuhören. Dankeschön für eure Unterstützung. Dankeschön, dass ihr dabei seid. Und bis zur nächsten Ausgabe hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.
Tschüss. Also 86 Euro habe ich jetzt gerade. Reicht das für Tokio? Ich weiß nicht. 87?
Ja, aber knapp.
88? 20. Ich rufe mal an. Tschüss.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.